Ich begrüße zur 7. Vorlesung, dem eigentlichen Herz der ganzen Veranstaltung. Heute geht es um Farbmanagement. Das passt auch so ein bisschen zur Hälfte des Semesters. Farbmanagement trägt im Grunde all das zusammen, was wir in den letzten Wochen so aufgebaut haben. Das ist schon bei den Farbräumen, aber heute ist der Übergang zur Praxis. Nicht ganz zu Unrecht, denn in den nächsten Wochen geht es ja dann auch stärker um so praktische Anwendungen, die wir vermutlich entweder in den Pool machen oder ich bringe konkret Geräte mit und lasse sie auch mal richtig mit den Geräten arbeiten. Also ich glaube, das ist so der theoretisch größte Block, ist dann heute hoffentlich vorbei. Das sage ich aber jede Woche, glaube ich. Also gucken wir mal, dass es. Aber heute ist es nochmal ein bisschen theorielastiger und ab nächste Woche geht es halt um die tatsächliche Umsetzung, zumindest im zweiten Teil der Veranstaltung geht es um Farbmanagement und im dritten Teil dann um konkrete Farbprobleme, also Color Grading, Color Corrections, HDR-Rendering und solche Dinge, die jetzt nicht so sehr am Farbmanagement hängen, aber natürlich mit einem vernünftigen Farbmanagement qualitativ bessere Ergebnisse liefern. Was ist nun Farbmanagement? Grob gesagt ist es die Sicherstellung, dass Bilder auf jedem Medium so gleich aussehen, wie es möglich ist. Also wenn Sie eine Aufnahme haben, jetzt eine Digitalaufnahme, dass sie auf verschiedenen Monitoren gleich aussieht und Sie sehen wahrscheinlich auch mit diesem Beamer sehen Sie sogar noch besser als bei mir, dass dieses Haus, also gerade an dem roten Dach sieht man es aber auch am Himmel, am Grünen der Bäume und der Wiesen, auf den beiden Monitoren schon unterschiedlich dargestellt wird und im Druck dann nochmal ganz anders. Und das ist so ein Phänomen, damit hat man sich irgendwie abgefunden und den meisten ist es auch egal. Ja, so ist das halt, wenn man hier noch die Opernsänger neben sich hat. Dankeschön. Also den meisten ist es auch egal, dass noch ist halt, es ist halt irgendwie rot, außer es hat einen klaren Farbstich, ne, also wo dann alles irgendwie magenta oder blaufarbig wird, dann ist das schon ein Problem. Aber auf der linken Seite haben Sie halt diese drei verschiedenen Varianten zwischen dem Ausgangsbild, dem Monitorbild, mit dem man es bearbeitet und dann dem Drucker, der es halt irgendwie anders ausgibt. Und der rechte Strang ist halt in sowohl Bild, Monitor als auch Druck, sieht alles gleich aus. Was natürlich nicht schwierig ist, weil es ja hier alles an einem Monitor gezeigt wird und jemand hat einfach das Bild kopiert und einmal in den Monitor, einmal in den Drucker eingesetzt. Da sieht das immer ganz toll aus. Im wahren Leben, das haben Sie ja letzte Woche schon mitgekriegt, gibt es ja diese Gamut-Probleme. Also ein Drucker kann nicht so viel abbilden Farben wie ein Foto. Also da können Sie sich auf den Kopf stellen, da hilft es gar nichts. Und insofern werden Sie eher mit einer Einschränkung in der Bearbeitung leben müssen, als mit einer Steigerung der Qualität im Druck. Aber das besprechen wir ja dann noch, gerade in den nächsten Wochen, was man da wie tut. Farbmanagement ist essentiell in allen Bereichen, wo es wirklich auf die Farbe ankommt. Zum Beispiel in der Kunstfotografie oder in der kommerziellen Produktfotografie und bei hochwertigen Porträts. Auch gerade im Marketing, wenn Sie so ein Poster haben, was dann lebensecht oder überlebensgroß rausgedruckt wird, da müssen die Hauttöne stimmen. Also da sind Menschen ja sehr empfindlich und Sie machen jetzt so ein Foto jetzt im Weihnachtsgeschäft für irgendwelche Kosmetikprodukte, da will man schon sicher gehen, dass was dann später an der Bushaltestelle hängt oder im Schaukasten, im Lichtkasten, dass das einigermaßen ansprechend aussieht. Ein einheitlicher Farbeindruck ist vor allem dann wichtig, wenn Sie eine große Anzahl von Bildern mit verschiedenen Kameras machen. Zum Beispiel bei Hochzeiten, Sportveranstaltungen und wenn Sie individuelle Porträtaufnahmen von einer großen Personengruppe machen. Ist ja nicht unüblich, dass man dann mehrere Kameras dabei hat oder gar mehrere Fotografen, jeder mit seiner eigenen Kamera. Man aber hinterher so das Album zusammenstellen möchte, dass alle Bilder irgendwie die gleichen Farben zeigen. Was Kameras ja erstmal nicht tun. So. Hier sehen Sie mal den Prozess nochmal, also man kommt irgendwie mit einem Vertrag an, das ist so die Idee, Contract to be printed on art paper, der sagt halt, was man machen möchte. Das Ganze wird dann Production of digital image data with a scanner or digital camera. Das sind die beiden grundlegenden Verfahren, wie digitale Bilder in den Computer kommen, also Aufnahmen von der Welt, einmal man scannt was oder man fotografiert was. Das dritte Verfahren ist, man produziert es im Rechner, also man berechnet es. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Da haben Sie natürlich volle Kontrolle über die Farben, beziehungsweise Sie haben da volle nicht, aber Sie haben zumindest eine Stufe weniger, nämlich diese der Eingabe. So, das Ganze wird dann Processing Digital Data on a Monitor. Das passiert am Monitor, den müssen wir uns auch kümmern. Jeder Monitor gibt Farben unterschiedlich aus. Auch das habe ich letzte Woche schon mal angedeutet. dass verschiedene Monitore aufgrund ihrer technischen Beschaffenheit RGB einfach unterschiedlich interpretieren. Producing a contract digital proof with an ink printer, das ist ein sogenannter Proof-Drucker, also meistens ein Tintenstrahler, ein qualitativ sehr guter Tintenstrahldrucker, mit dem können Sie schon mal den Druck von einem Offset-Gerät simulieren und dann haben Sie diesen Proof, eben diesen Beweis dafür, wie es aussehen könnte und sollte. Und mit dem gehen Sie dann zur Druckerei oder Sie schicken das zur Druckerei. Imaging the digital data, an analog proof for print proof is made if no digital proof is available. Also ein Proof ist immer eben so eine Simulation der großen Presse. Das schicken Sie dann halt weiter in Offset-Druck und da können Sie dann Ihre Zeitschriften drucken oder Ihre Zeitungen oder Ihr Kunstdruck, was auch immer Sie haben, Ihre Werbebroschüren. Production print calibrated to the proof or print proof. Und das ist so der Gesamtprozess, wobei wir natürlich die großen Druckmaschinen hier nicht simulieren können. Ich habe noch nicht mal einen Proof-Drucker, also einen proofigen Tintenstrahler. Das ist dann eher theoretisch, wie so der ganze Workflow aussieht, dass man mit der Druckerei redet. Aber zumindest sollte Ihnen dann am Ende dieses zweiten Teils klar sein, wie so der Arbeitsablauf ist. Beziehungsweise, ich glaube, die letzte Vorlesung, da geht es nochmal um Druckvorstufe, da gehen wir das nochmal im Detail an. Also sozusagen jetzt in 3 Wochen, also in diesem neuen Jahr, da kalibrieren und profilieren wir mal einen Tintenstrahldrucker, dass Sie es mal sehen, wie das funktioniert. Und den Übergang zum großen Druck, das machen wir dann im Februar. So die Druckvorstufe, die man dann braucht, wenn man wirklich in so einer Agentur arbeitet und sagt, ich habe hier ein Foto und so soll es auch im Druck aussehen und ich will es nicht immer nur auf solchen Präsentationen digital fälschen müssen. Und das ist auch das Problem, ich kann es Ihnen nie zeigen, ich kann Ihnen nie einen Druck einscannen und sagen, so sieht der Druck aus. Also es funktioniert nicht nur in diesem System nicht, sondern also es funktioniert einfach nicht so leicht. So, dann haben Sie hier das Feld der Fotodrucke, auch mehr so, dass die typischen Schwächen schlechter Fotodrucke, verwaschene Kontraste und mangelnde Tiefe. Hier muss man vielleicht noch sagen, auch schlechter Beamer in ungünstigen Beleuchtungsbedingungen. Aber Sie sehen wahrscheinlich auch hier so einen kleinen Unterschied, das rechte, also wenn Sie es digital vor sich haben, das PDF dann sehen, da sieht man es natürlich deutlicher oder Sie schauen sich nochmal diesen Dogma-Artikel an im Netz. Dieser Print ist auf die Fähigkeiten des Druckmediums hin optimiert, wodurch die Farben präzise aufs Papier kommen und weder an Kontrasten noch an Detailreichtum einbüßen. Sprich, jemand hat sich halt geguckt, auf was für ein Papier wird gedruckt, das System entsprechend ausgelegt und dann in der für diesen Druck bestmöglichen Form ausgegeben, die immer schlechter ist als ein digitales Bild, also in der Regel schlechter ist als ein digitales Bild, aber immerhin so gut, wie es halt mit dem Ding möglich ist, was man halt gerade hat. So, hier sehen Sie die typischen Gamuts, weil ich ja immer auf die Druckgamuts schimpfe. Also Gamut war ja der Farbraum eines Mediums, oder also technischen Mediums, eines Displays oder eines Ausgabemediums oder eines Eingabemediums. sRGB habe ich ja letzte Woche auch so schlecht gemacht, damit könnte man gar nichts anfangen, was auch stimmt. In vielen Fällen ist sRGB wirklich sehr eng. Es ist ausgelegt auf so bis heute eigentlich auf so den Consumer-Bereich. Also der durchschnittliche Monitor kann nicht mehr als sRGB und der durchschnittliche Drucker ist damit eigentlich auch ganz zufrieden. Aber es gibt einfach gerade im Druckbereich, so im Offset-Druck, gibt es Drucker, die können mehr Farben darstellen als sRGB kann. Und damit würden diese Farben verloren gehen, wenn sie mit sRGB arbeiten. Habe ich heute noch 2, 3 Folien zu dem Thema. Aber wenn wir jetzt hier mal Gamuts übernehmen, also der Fotogramm mit sRGB und normalerweise wird das komprimiert. Also hier in dem Fall hat man 4 Bilder, in denen die Gamuts nicht korrigiert werden. Also der Tintenstrahler druckt nur aus, was er kann und alles andere verwirft er. Oder der Offset-Drucker, der druckt nur die Bilder aus, die auch aus sRGB drin sind, also die Farben aus, die auch in sRGB sind und die anderen druckt er gar nicht, bleiben weiß wie das Papier. Und dann sehen Sie mal, wie klein die Schnittmenge ist zwischen sRGB, Tintenstrahl, Offset-Druck und Zeitungsdruck-Gamuts. Also Offset-Druck könnte mehr im Grün-Blau-Bereich, aber eben gerade so in dem Rot-Bereich fehlt es ihm dann irgendwann. Und Zeitungsdruck kann so gut wie gar nichts. Das liegt auch an dem schlechten Zeitungspapier, da braucht man keine besonders guten Drucker. So, und wenn Sie das nicht korrigieren würden, sähe das so aus. Und das macht das Drama. Denn diese Korrekturen, dieses sogenannte Gamut-Mapping, also Sie bilden ein Gamut auf ein anderes Gamut ab. Das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, dann rechne ich das einfach mal um. Da gibt es ja viele Varianten, wie Sie das umrechnen können. Und das zu kontrollieren, ist auch eine Aufgabe im Farbmanagement. dass sie sicherstellen, dass sie, naja, die Farb, wenn sie schon solche Kompromisse schließen müssen, dass sie zumindest wissen, welche sie schließen und wie sie die Probleme vermeiden können. Hier sehen Sie nochmal die Farbmodelle, von denen wir so reden. Es ist jetzt in einem anderen Programm, in dem das visualisiert wird. Ich habe ja in der Regel Apples ColorSync genommen. Es gibt aber im Netz, wenn Sie suchen, also eine Menge auch für Windows-Rechner, eine Menge Programme zur Visualisierung von Farbräumen. Also auf der linken Spalte ist LAB und mit der Helligkeit und dann dem Blau, Gelb, Rot, Grün oder eben so in Rot, so Grün, Zyan, Farben. Wieder mit diesem Anspruch, dass bis in die Ecken Farben sind. Das haben wir ja schon gesehen, dass es so nicht stimmt. Also so ein LAB-Farbraum ist nicht einfach nur ein, also man kann ihn natürlich als Quader darstellen, aber man kann ihn nicht einfach so in Farben umrechnen. Das nehmen wir jetzt mal so hin, ich fand die Visualisierung ganz nett. In diesem LAB, üblicherweise wird in LAB, werden andere Gamuts dargestellt. Also es gibt ja nur zwei Farbräume, in denen man es arbeitet. Das ist einerseits oder Farbmodelle, das ist dieser Groß XYZ und dann eben LAB. Aber wenn Sie diese merkwürdig geformten Gamuts sehen, dann üblicherweise ist das in LAB. So, und dieses LAB und XYZ, das nennt man streng genommen ein Farbmodell. Das ist eine Art und Weise, wie Sie Farben darstellen können, in Form von drei Koordinaten. Es sind immer drei, also drei reichen Grassmannschen Gesetze. Mit denen kommen Sie aus. Und ein konkreter technische Umsetzung beziehungsweise so ein normierter Raum wie sRGB, das ist ein Farbraum. Also ein Farbraum ist irgendwie so ein Körper innerhalb eines Farbmodells, der innerhalb eines Farbmodells dargestellt wird. Das ist so der leichte Unterschied zwischen Farbmodell und Farbraum. Und Farbraum bei einem konkreten Gerät ist eben halt dieser Gamut. So, und dann haben Sie sRGB und ECRGB, was eben ein bisschen größer ist als sRGB. Und die entsprechenden Gamuts von einem CMYK-Offset-Druck, ISO-Coated oder Zeitungsdruck, Quiz heißt der hier. Und da sehen Sie einfach, wie gering dieser Farbraum des Zeitungsdrucks überhaupt nur ist. Das stört in der Regel wenig, weil das Auge sehr viel oder irgendwie das menschliche Sehen, weniger das Auge als das Gehirn dahinter, sehr viele Gamut-Probleme einfach rausrechnet. Also das Zeitungspapier erscheint dann weiß, auch wenn es überhaupt nicht weiß ist, und die Kontraste werden dann in der Erinnerung doch deutlich geschärft und der Zeitung nimmt man das gar nicht so übel. Es fällt dann auf, wenn man es irgendwie im Vergleich daneben hält. Entweder sieht man das Bild auf dem Display oder jetzt, wenn man arbeitet mit digitalem Papier, wobei also jetzt nicht digital Papier, nehmen wir halt diese Tablets, die ja mit Farbe arbeiten, da sehen Sie natürlich einen enormen Unterschied. Und wenn dann eine Zeitung so, dass auf CMYK-Zeitungsdruck vorbereitete Bild den Kunden aufs iPad oder das Galaxy-Tablet dann schiebt, das würden die dann schon zur Kenntnis nehmen, dass es doch erheblich ausgewaschen ist.
Diese ECI-RGB, das ist der XYZ?
Nein, ECI ist einfach, das war diese irgendwie Color, was auch immer, so ein Komitee, deren Abkürzung ich vergessen habe. Und die haben einfach gesagt, sRGB ist zu klein, wir brauchen, um mit Fotos zu arbeiten, einen anderen Farbraum. XYZ ist hier gar nicht abgebildet.
Ja, welcher von dem ECI ist das dann? Also die haben ja
mehrere. Das ist der ECRGB. Also ECI hat, es ist nicht irgendwie ein Druckfarbraum, der heißt ECRGB. So wie sRGB ist für Standard und ist halt ECRGB. Ist einfach, hier sehen Sie eben auch die Größe. Wenn Sie das interessiert, Moment. Nee, benutzte Objekte ColorSync. Dann gehen wir in das allgemeine XYZ-Profil im LAB-Plot. Das sieht dann so aus, was also ziemlich merkwürdig ist. Aber der ist halt enorm groß im normalen LAB. Also wenn Sie das hier, das ist ja, das ist, also das kann, das im Grunde genommen kann mein ColorSync das gar nicht mehr so richtig abbilden. Also XY, LAB ist halt dieser Quader. L nach oben und A und B. Aber wenn ich das XYZ in LAB abbilden will, sieht das enorm groß aus. Und wenn ich mir das, oder ich kann ja mal gucken, dass ich sRGB, dann hier ist sRGB, das merke ich mir jetzt mal. Und dann packe ich, nee, das muss ich mir merken, so. Das Große merke ich mir und das Kleine bilde ich drunter ab. Und dann sieht man einfach, XYZ und sRGB ist einfach ein enormer Unterschied. Und wenn ich das im XYZ mal abbilde, dann habe ich einen kleinen Rhomboiden in einem großen Quader. Also das normalerweise bildet man, also es hat keinen Sinn, XYZ in LAB abzubilden. Man entscheidet sich für ein Modell und das ist meistens im Farbmanagement ist das entweder LAB oder XYZ. Und darin bildet man jetzt die Gamuts ab mit den Geräten, mit denen man arbeitet. Das ist so das Übliche. Hier sehen Sie dann das Problem, wenn ich ECRGB und Adobe RGB, die sind sich sehr ähnlich vom Umfang, aber eben nicht identisch. Und sRGB, was recht klein ist. So, warum braucht man jetzt Farbmanagement? Wir haben ja gesehen, RGB ist geräteabhängig. Also wenn ich sowas, ich habe Rot, ein gesättigtes Rot, Rotwert ist 255 und 0,0 für den Grün und den Blauwert. Und dann ist das auf dem Monitor das roteste Rot, was er abbilden kann. Wenn jetzt eine Kamera mir ein Signal schickt, ich habe hier eine Tomate aufgenommen, die ist 255 0,0, dann hängt es davon ab, in welchem Farbraum wird es dargestellt. Also im ECRGB wäre es das satteste Rot, was ihr kriegen kann, im sRGB auch. Das sind aber unter, also im Prinzip ist zwischen dem Weißpunkt und dem Rotpunkt habe ich diese 255 Etappen. Die sind im EC oder im Adobe RGB sind die einfach länger als im sRGB. Die Farben werden je nach Farbraum unterschiedlich interpretiert. Und wenn ich jetzt ein RGB-Bild habe, was ich aufnehme und ohne Profil weiterverarbeite, also irgend so ein Billigknipser, der keine Farbprofile einbettet, und dann gebe ich das zu einem, sagen wir mal, Fotografen, der arbeitet immer nur in Adobe RGB als Arbeitsfarbraum. So können sich deutliche Farbverschiebungen ergeben, wenn Sender und Empfänger in ihrem Anwendungsprogramm unterschiedliche Arbeitsfarbräume eingestellt haben. Insbesondere, wenn der eine mit seiner Kompaktkamera oder seinem Handy sRGB-Bilder liefert und der hat halt den Rotwert 255.00, sieht bei ihm zu Hause, sieht das anständig aus, beziehungsweise diese Zwischentöne, und das ist hier so ein typisches Testbild für Hauttöne, also irgendwie unterschiedlich. Testbilder sind immer mit Frauen, das müsste man auch mal untersuchen, aber es ist jetzt mal unabhängig davon. Haben Sie es auf dem Beamer, sehen Sie keinen Unterschied. Jetzt kommen wir an die Grenzen unserer Vorlesungstechnik hier. Also ich kann es Ihnen ja sagen, Sie sehen es dann hinterher auch in PDFs, Sie sehen ja wirklich gar keinen Unterschied. Wahnsinn. Also im Adobe RGB ist es ein deutlicher Rotstich zu erkennen in den Hauttönen. Also das Bild ist nicht rotstichig, aber dort, wo im sRGB der etwas kleinere Rotbereich irgendwie normal ausgenutzt wird, haben Sie im Adobe RGB ziemlich rote, sonnenverbrannte Haut. Und im ECRGB saufen Ihnen dafür die Lichter ab. Also da haben Sie andere Probleme. Das ist nicht ganz so rotstichig wie Adobe RGB, aber die hellen Partien, gerade von der linken Frau, sind dort deutlich, das sieht man so ein bisschen, also sieht dann deutlich überschminkt aus. Und das sind die Probleme, wenn Sie mit einem Bild arbeiten, ohne Farbprofil oder mit dem falschen. Also Sie nehmen, das ist bei Photoshop, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das geht auf und so, hier ist kein Farbprofil drin, was wollen Sie machen? Da klickt man meistens, ja, mach doch irgendwas, ist doch mir egal. Und das ist das Problem, da müssen Sie wegfahren, wenn Sie es ernst meinen mit dem Farbmanagement. Sie müssen dann erstmal gut raten, was wird das wohl für ein Ausgangsprofil sein und dann sich fragen, was ordne ich dem zu? Ansonsten passiert sowas, ne? Was machen Sie? Ja, dann regle ich einfach den Rotkanal runter. Aber das will man ja gar nicht. Im Zweifel war das Bild ganz anständig und wenn Sie jetzt den Rotkanal runterregeln, dann ist der Nächste in der Stufe, der kriegt dann wieder ein ganz falsches Bild, weil er ja eigentlich ursprünglich ein vernünftiges hatte. Und das sind diese Probleme, die aus fehlendem Farbmanagement basieren, wo dann der Normale sagt, ja, sieht halt ein bisschen rötlich aus, so die Urlaubsbilder, das nimmt man dann halt hin, das ist halt wie sonnengebräunt man war. Was aber so in so einer Arbeitskette vom Fotografen bis zum Drucker dann irgendwann nicht mehr hinnehmbar ist. Das gilt ja nicht nur für den Rotbereich, gilt ja für Grün und Blau entsprechend. Sodass wir dann dieses Problem, was wir hier hatten, also wenn Sie damit nicht arbeiten, dann ist halt das Grün gar nicht so weit ausgeprägt, wie es sein könnte oder das Blau. Einfach weil sRGB im Grün und im Blaubereich viel weniger Raum hat. Also im Roten, eigentlich hat es ja überall weniger. Und dann haben Sie plötzlich einen Grünstich in den Wiesen und alles wirkt so bonbonfarbig bunt und so. Das ist alles so ein Problem, wenn Sie aus dem kleinen Farbraum in den großen gehen und umgekehrt, wenn Sie ein Bild mit Adobe RGB aufnehmen und das sagt, ein normales Rot liegt so bei 200, denn ich könnte ja bis 255 noch viel mehr machen und dann gehen Sie auf sRGB zurück, dann haben Sie plötzlich total flaue Bilder, weil 200 in sRGB ist halt ein sehr entsättigtes Rot im Vergleich zu Adobe RGB. Und entweder werden Ihre Fotos zu bunt oder sie werden zu flau, wenn Sie so profillos arbeiten. Und das also soll diese Folie so ein bisschen mal klar machen, um zu motivieren, was wir eigentlich vor uns haben. Der typische Ablauf der RGB-Bildbearbeitung ist die Ausgabe von Adobe RGB-Daten aus der Digitalkamera. Dort hat man es schon mit einem Fotografen zu tun, der halt auf die nachfolgenden Weiterverarbeitungsschritte sensibilisiert ist und sagt, Adobe RGB umfasst zumindest den durchschnittlichen Druckfarbraum im Gegensatz zu sRGB. Die Darstellung am profilierten Monitor, profiliert heißt halt, der ist irgendwie ausgerichtet, dass er die Farben auch vernünftig anzeigt, komme ich noch drauf. Und die Datenübergabe, also nicht, ich habe Adobe RGB geht jetzt auf das Monitorprofil über diesen LAB-Farbraum. Also was wir machen, wir nehmen unsere Adobe RGB-Bilder, die in diesem Farbraum vorliegen, in diesem Gamut, rechnen die um in LAB, also im Prinzip, dass man, wenn man irgendein Rot hat, eine Koordinate im LAB-Farbraum hat, der ist geräteunabhängig. Und das wird dann am Monitor ausgegeben. Also der Monitor hat auch sein Profil und der weiß natürlich, wenn ich einen Wert 200.00 bekomme, welches Rot ist da zu erwarten. So, das ist
jetzt aber schon automatisch
gemacht. Nein, das müssen wir alles von Hand machen. Also halbautomatisch. Wir müssen das Profil erstellen und dann macht es der Rest das Color-Management-Modul Ihres Computers. Aber Sie müssen erstmal den Monitor profilieren. Also das ist jetzt eine erste Annäherung, das ist Thema der heutigen Vorlesung. Wenn Sie das jetzt noch nicht so alles ganz verstehen, machen Sie sich keine Sorgen. Das wird in mehreren Iterationen heute nochmal angesprochen. Also Sie müssen, wenn Sie möchten, dass das Bild am Monitor so aussieht wie das, was Ihre Kamera aufnimmt, müssen Sie Ihren Monitor entsprechend profilieren und wissen, okay, wenn der Monitor einen RGB-Wert von dem und dem bekommt, dann gibt er bitte jenes Rot aus. Das hängt natürlich daran ab, wie gut Ihr Monitor ist. Wenn Ihr Monitor ein kleineres Gamut hat als die Kamera, dann müssen Sie wieder Gamut-Mapping machen. Aber die meisten Monitore kriegen zumindest sRGB als Farbraum hin. Manche kriegen auch bis hin Adobe RGB. Da sprechen wir dann in der nächsten Woche drüber, da geht es nämlich um solche Display-Profile. So, jetzt was Wichtiges, es ist ja nicht einer, es ist ja nicht nur der Fotograf, der druckt, sondern der arbeitet ja mit anderen zusammen. Das heißt, der übergibt jetzt sein Bild an den, zum Beispiel den Grafikdesigner und sagt, okay, ich gebe dir das mit dem Profil. Also ich sage dir nicht nur, es ist Adobe RGB, es ist in das Bild eingebettet, was normale Kameras heute auch machen, also die besseren sowieso. So, und der gibt das weiter und der nimmt es und rechnet es dann um in seinen ISO-Coated-Standard, also ist ein CMYK-Standard für den Offset-Druck, auf gestrichenem Papier. Für die Übernahme in das Layout eines Druckprojekts werden die Adobe RGB-Bilder über ein Standard-CMYK-Profil in den ISO-Coated-Farbraum gewandelt. Am profilierten Monitor wird dieser Farbraum simuliert und für die Druckerei wird ein CMYK-PDF mit eingebettetem ISO-Coated-Profil erzeugt. Also hier wieder wird, und Sie sehen immer dieses LAB in der Mitte. LAB ist sozusagen das Bindeglied, dass ich einen Farbraum in einen anderen umwandeln kann. Das ist überhaupt der Trick im Farbmanagement. Es kann ja jeder arbeiten, womit er will, aber wir müssen eine Geräte, also die meisten Farbräume sind geräteabhängig, insbesondere CMYK und RGB. CMYK sind druckspezifische und RGB monitorspezifische Farbräume. Und wir müssen das eine in das andere umrechnen können, also den Gamut des einen in den anderen. Und das macht man, indem man sie in dieses neutrale LAB oder XYZ, was aber keiner mehr macht, also heute ist LAB eigentlich so Stand der Technik, insbesondere wenn man mit Druck arbeitet. So, und jetzt baut man sich daraus wieder aus seinem ISO-Coated, guckt man sich wieder auf seinem Monitor, dieser Druckvorstufenvorbereitung, schaut man sich das wieder an und übergibt es dann weiter in einen PDF-X. Also dieses Schrägstrich X heißt halt, dass man insbesondere in dieses PDF auch Farbprofile einbetten kann. Von genau diesem PDF muss nun ein verbindlicher Digital-Proof erstellt werden, der ebenfalls im ISO-Coated-Farbraum wiedergibt. Dieser wird vom Auftraggeber freigegeben, also dieser Proof auf diesem hochwertigen Tintenstrahldrucker. Also ISO-Coated ist jetzt der Raum, in dem man arbeitet, weil man ja später auch auf so einem CMYK-Drucker arbeitet. Da muss ich wieder den Proof-Drucker genau kennen, also welches Rot gibt der eigentlich aus, wenn er 200,00 bekommt und im Zweifel das Falsche, also muss ich das so ein bisschen transformieren, dass er das Richtige ausgibt, das so aussieht wie das aus meiner Kamera. Und dieses PDF-X wird weitergereicht an den bei der Platten- oder Filmbelichtung in der Druckerei, findet keinerlei Color-Management mehr statt. Da muss man halt wissen, mit welcher Maschine der arbeitet. Beim Auflagendruck steuert der Drucker die Farbe an die Druckmaschine, um eine optimale Übereinstimmung mit geliefertem Proof zu erreichen. Da kommen wir aber im Bereich Druckvorstufe noch hin. Also Workflows. Wir erzeugen RGB-Daten zum Beispiel mit einem Scanner oder mit einer Kamera. In dem Fall hier jetzt mal mit einem Scanner. Das Scannerprofil wird umgerechnet von RGB nach LRB. Also der Scanner oder die Kamera liefert mir, wir fotografieren diesen Stuhl hier. Der ist schwarz und hat einen roten Bezug. Sie fotografieren es, dann liefert Ihnen Ihre Kamera unter den Lichtbedingungen hier einen bestimmten RGB-Wert für den roten Bezug. Sagen wir mal. So, und das sage ich jetzt, okay, jetzt kenne ich, wenn ich das Profil der Kamera kenne, weiß ich, okay, wenn die Kamera sagt 200,0,0, dann meint sie dieses Rot in LRB. Und dieses Rot, das ist das Schöne, LRB gibt mir ein objektives Rot. Das ist geräteunabhängig. Ich kriege eine Koordinate, was mir meine Kamera liefert. Wenn sie 200,0,0 sagt, kriege ich einen LRB-Wert durch dieses Profil. Und dieser LRB-Wert, den muss ich jetzt reproduzieren. Also ich muss dafür sorgen, dass mein Drucker diesen LRB-Wert vernünftig reproduziert oder mein Bildschirm. Deswegen sind dieses LRB, dieser Profile Connection Space, wie man ihn nennt, also der profilverbindende Farbraum, ist so enorm wichtig. Und deswegen haben wir uns so lange damit beschäftigt, weil das im Grunde genommen der Dreh- und Angelpunkt im Color Management ist. Wir schauen uns an, was die Eingangsgeräte tatsächlich gemeint haben und was das tatsächlich heißt, in LRB gemeint haben, und sorgen dafür, dass die Ausgabegeräte und die Drucker, also Ausgabegeräte im Sinne von Bildschirm und Drucker im Sinne von Drucker, dass die diesen LRB-Wert auch sinnvoll wieder ausgeben. Ergebnis, also Standard-Offset-Profil, Umrechnen der Daten von LRB nach CMYK. Man kann dann natürlich auch in andere Farbräume zurückrechnen. Und da kriegt einen optimierten CMYK-Datensatz für den ISO-Coded-Standard. Und mit dem kann ich jetzt entweder wieder, ist zwar dumm, aber es ist immer noch besser, als ohne Profil zu arbeiten, also vom CMYK wieder zurück in RGB aufs Profil des Monitors und wieder einen RGB-Wert rausgeben, oder ich gebe direkt einen CMYK-Wert raus. Soweit können Sie mir folgen? So ungefähr, ne? Es wird nochmal klar, so zweite Iteration, nicht? So ungefähr klar, wir arbeiten damit. Und hier sehen Sie nochmal die Rollen. Der Grafiker sagt, bitte senden Sie uns Ihre Bilder als RGB-Dateien mit eingebettetem Profil. Der Fotograf sagt, ah, hier sind die Bilder im Adobe RGB-Farbraum. Das entsprechende Profil ist in die Dateien eingebettet. Der Fotograf übergibt an den Grafiker oder Druckvorstufendienstleister RGB-Daten mit eingebettetem Profil. Dieser Grafiker wandelt die RGB-Daten des Fotografen aus dessen RGB-Arbeitsfarbraum ersichtlich aus dem eingebetteten Profil in den mit der Druckerei abgesprochenen Standard-CMYK-Farbraum. Der muss den Drucker kennen, der muss wissen, auf welcher Maschine wird es in der ausgegeben, ansonsten kann er nur raten. Weitergegeben werden CMYK-PDFX-Daten und ein farbverbindlicher Proof, den er aus seinem hochwertigen Tintenstrahler ausgedruckt hat. Der Drucker sagt, bitte senden Sie uns ein SMYK-Druckdaten im PDFX-Format. Proofs müssen dem Papiertyp des Auflagedrucks entsprechen und auf ISO-Profilen beruhen. Denn beim Druck, das sehen wir noch, ist ähnlich wie bei der Farbe, also ist ja nicht nur das Licht wichtig, sondern auch das Material und so. Und beim Druck braucht man die Tinte, das Papier, und da spielt eine ganze Menge eine Rolle. Und dann gibt er das entsprechend weiter an bei die CMYK-Druckdaten als PDFX-Datei inklusive einem verbindlichen Proof. Und in der Druckerei werden die eingehenden PDFX-Daten und Proofs kontrolliert. Anschließend stimmt der Drucker den Auflagendruck auf den farbverbindlichen Proof ab. Und wenn der Kunde sagt, der Proof ist in Ordnung, dann garantiert der Drucker, so wie dieser Proof aussieht, so wird später der Druck aussehen. Beschwer dich also nicht, wenn dein Rot dir zu rot ist oder nicht rot genug. Nur kann der hinterher, da hat man auch einen Beweis, und kann er sagen, hier, die ganze Auflage ist ruiniert, weil das Rot jetzt plötzlich lila geworden ist. Und dann kann man messen, und das ist auch wichtig, den Unterschied zwischen vorher und nachher, zwischen Proof und Resultat. Und da kann man dann entsprechend sagen, ist es falsch oder nicht. Ja?
Macht das Ganze nur dann Sinn, wenn der Proof und der finale Druck auf demselben Papier sind?
Ja. Also Sie sollten zumindest, na gut, Sie können es auch anders abstimmen, nur durch das Papier selber, ob es jetzt coated oder also gestrichen oder nicht gestrichen ist, können Sie, haben Sie wieder ein anderes Gammut. Und Sie können sich nicht beschweren, dass Sie auf einem uncoated Paper oder einem mit Weißmachern und einem anderen ohne Weißmachern unterschiedliches Resultat haben. Deswegen sagt man in der Regel, dass der Proof auf dem Papier sein soll, in dem auch der finale Druck ist. Ansonsten könnte der Drucker sagen, na gut, ich kann, also abbilden kann man es immer, aber dann hat man noch ein Gamut-Mapping, und eigentlich möchte der Drucker nicht noch ein Color-Management dahinter haben. Der nimmt diese PDFX-Datei, guckt sich den Proof an, druckt zweimal an und schaut dann, ob das funktioniert. Und wenn er jetzt nochmal nachmessen muss, wie es auf seinem Papier aussieht, macht das ja nur einen Reibungsverlust mehr. So, und was wir also haben müssen, ist in dem Fall von sRGB, vom Scanner, vom Monitor Nein, eigentlich vom sRGB zum ISO-Coded, vom Scanner zum ISO-Coded und vom ISO-Coded zum LAB und vom ISO-Coded zum über LAB zum Monitor und einmal zum Proofdrucker. Und das ist hier in dem Fall, also das war in dem Buch, aus dem das ist, sehr empfehlenswertes Buch über digitales Color Management in der Praxis. Da ist das halt das Icon, aber im Grunde genommen hat man immer einen Farbraum, dann diesen Zwischenfarbraum und den anderen Farbraum, in den es geht. So, jetzt müssen wir zum einen, wir müssen noch ein bisschen ausholen, wir müssen ja Farben messen, damit wir hinterher testen können, also damit wir unsere Geräte einrichten können, sowohl die Kamera, also eine Kamera ist auch eine Form von Farbmessung, nicht? Sie fotografieren und die Farben müssen Sie dann irgendwie in Zahlen überführen, aber auch wenn Sie gerade bei einem Druck, wenn Sie einen Druck bestimmen wollen oder einen Monitor, wie macht man das eigentlich, das Kalibrieren und das Profilieren und so, das basiert ja darauf, dass Sie irgendeine Maschine haben, die die Informationen, die da kommen, misst und in diesen objektiven Farbraum des LABs überführt. Das sehen Sie auf der rechten Seite nicht, diese Orange erstmal aufnehmen kann das jeder, aber dann einen LAB-Wert ausgeben, das kann nicht jeder. Deswegen ganz kurzer Exkurs in Farb- und Lichtmaße, ohne da jetzt allzu sehr ins Detail zu gehen, das wird dann wieder stark physikalisch. Wichtig ist für uns der Lichtstrom, also einfach die Strahlungsleistung einer Lichtquelle, gewichtet mit einer Empfindlichkeitskurve. Die Lichtmenge, die Sie dann rausnehmen können, also Lichtstrom können Sie sich vorstellen wie Wasser oder wie normalen Strom. Also da gibt es halt eine Menge an Photonen, die kommen da raus. Je nachdem, ob Sie an das Welle- oder das Teilchenprinzip also dann zugrunde legen. Und diese Menge, die da rauskommt aus einer gegebenen Fläche, die können Sie einfach messen. Und zwar für jede Frequenz. Vielleicht wird es hier klarer. Also das menschliche Auge hat seine maximale Empfindlichkeit gemäß V-Lambda-Kurve, die Sie da sehen, bei einer Wellenlänge von 555 Nanometern, also im gelb-grünen Bereich. Also ist die maximale Empfindlichkeit für Helligkeiten jetzt nicht. Das ist und rot in Farben beim Tagsehen und die blaue Kurve ist beim Nachtsehen. Und wir setzen jetzt mal das Farbsehen voraus. Ein Lumen, das ist so eine Einheit, ist definiert als der Lichtstrom einer 1,464 Milliwatt starken 555 Nanometer Lichtquelle mit 100% Lichtausbeute. Also was die an Licht ausgibt auf dieser Frequenz, das nennt man ein Lumen. Warum es jetzt genau 1,464 Milliwatt sind, das kann man wieder anders herleiten. Also das ist einfach, nehmen Sie das als Definition hin. So wie das Urmeter oder das Urkilogramm ist das einfach, oder Ampere, so, das sind ja alles so Grundeinheiten. Eine 1,464 Milliwatt starke rote Lichtquelle liefert nur etwa 0,1 Lumen, da das Auge im Roten nur 10% seiner maximalen Empfindlichkeit besitzt. Also Lumen misst man an einer ganz bestimmten Frequenz. Die Lichtstärke ist die Stärke einer monochromatischen Strahlungsquelle mit der Wellenlänge hier Lambda 540 Nanometer und der Strahlungsstärke 1:683 Watt pro Raumwinkel. Also auch hier guckt man sich an, hier haben wir den Raumwinkel, beschreibt die Größe eines Raumbereichs, der von einem Kegelmantel ab. Also Sie haben eine Kugel und Sie nehmen einfach irgendwie einen Kegel, stecken Sie da rein und haben einen, umschließt auf der Fläche der Kugel einen Meter Radius und eine Fläche von einem Quadratmeter. Also Sie haben eine Kugel mit der Fläche von einem Quadratmeter auf Ihrer Kugel, können Sie sich vorstellen, Sie sind halt einen Meter davon entfernt von der Lichtquelle und wenn auf dieser Fläche, auf dieser Kugelfläche von einem Quadratmeter so und so viel Licht rankommt, dann nennt man das einen Candela. Also 1 Watt Strahlungsleistung entspricht einem Lichtstrom von 683 Lumen und dann haben Sie entsprechende abgeleitete Lichtstärken. Also ohne, dass das jetzt vielleicht, es bleibt vielleicht ein bisschen abstrakt. Also hier haben Sie, Lux haben wir ja auch, Lux ist übrigens Lumen pro Quadratmeter. Also wie viel Licht kommt pro Quadratmeter raus? In dem Fall teilen Sie durch 1, wenn Sie einen Quadratmeter haben. Ansonsten müssen Sie halt, na klar, kriegen Sie auf einer großen Fläche, messen Sie mehr Licht als auf einer kleinen. Also müssen Sie durch die Fläche dividieren, um sowas wie die Beleuchtungsstärke tatsächlich zu messen. Das machen üblicherweise diese Photometer, die Sie also in die Lichtquelle halten, wenn Sie ausmessen wollen, wie lang muss die Kamera belichten, Belichtungszeiten. Also da wird die Beleuchtungsstärke in Lux, also in Lumen pro Quadratmeter angegeben und das Spektralfotometer ist jetzt ein typisches Messgerät, mit dem schicken Sie ein wohldefiniertes Licht, also damit messen Sie zum Beispiel hier ein Druckergebnis aus. Nicht? Sie lassen sich aus dem Farbdrucker diese Farbfelder ausdrucken und dann messen Sie Feld für Feld und zwar händisch in dem Fall, es geht auch automatisch, messen Sie einfach, wie ist die Spektralantwort. Also, das Prinzip des Spektralfotometers, Sie haben das Spektrum der internen Lichtquelle, das haben Sie, Das ist eben so dieses D65 zum Beispiel. Das schicken Sie auf Ihre Farbfläche und kriegen ein Spektrum nach Reflexion wieder. Ein ganz bestimmtes Spektrum, was reflektiert wird. So, und das wird von dem Sensor aufgenommen, umgerechnet und dann in der Anzeige oder per USB an den Computer geschickt in ein LAB-Koordinate. Und das, wenn Sie nun wissen, also Spektralfotometer muss man sorgfältig bauen, aber wenn man weiß, was für eine Lichtquelle man benutzt, kann man damit zum Beispiel von solchen Farbausdrucken, aber auch von allen anderen Dingen einfach die spektrale Zusammensetzung bestimmen und die wiederum abbilden in den LAB-Farbraum, der ja das menschliche Auge nachbildet. Also alles, was der Mensch sehen kann, ist im LAB-Farbraum enthalten und kriegt dort eine eindeutige Koordinate, je nach spektraler Zusammensetzung. Das ist ja das Schicke daran, dass also wir können ja den gleichen Lichtfarbeindruck durch unterschiedliche spektrale Zusammensetzung hinkriegen, solange wir halt irgendwie drauf gucken. Das ist dieses Prinzip der Metamerie, also dass Sie den gleichen Farbeindruck aus unterschiedlichen Spektren kriegen. Das macht alles der Farbrechner dahinter, der rechnet das dann um und sagt, okay, der normale Mensch, ich habe hier die Gewichtung, also seiner Empfindlichkeit. Sie erinnern sich vielleicht noch an diese Kurven, wo die drei Zapfen irgendwie unterschiedlich gewichtet werden, je nach spektralem Anteil. Das rechnet der, wenn er das Spektrum kennt, rechnet er um und sagt, okay, der normale Mensch würde jetzt, also seine Zapfen drei würden jetzt sagen, diese und diese Ergebnisse gibt's. Und das rechne ich um in LAB und dann kommt diese Koordinate raus.
Ja. Das heißt, ich habe jetzt den Druckerfarbraum in Verbindung mit dem Papier in den LAB-Farbraum.
Genau. Damit würde man das machen. Das ist so eine Möglichkeit der Druckerkalibrierung, aber so macht man auch Monitorkalibrierung letztlich. Also Sie hängen halt so ein Gerät vor den Monitor und sagen, jetzt schicke ich mal eine ganz bestimmte Farbe auf den Monitor, messe das Ergebnis und dann weiß ich, wenn der Monitor 255,0,0 bekommt, heißt das in LAB folgendes. Und bei Ihrem Monitor heißt es was anderes als bei meinem Monitor. Und dann müssen wir in einem nächsten Schritt nur noch dafür sorgen, dass, okay, Ihr Monitor kann mehr Rot als meiner. Wenn also Sie von mir ein Datum kriegen, 255,00, müssen Sie es ein bisschen flauer darstellen, damit Sie meinen simulieren können. Das ist der Trick. Das Problem ist natürlich, wenn Sie von einem größeren Farbraum in einen kleineren umrechnen. Also wenn Sie mir was schicken mit 255,00, dann kann ich das überhaupt nicht darstellen auf meinem Gerät. Also gesetzt den Fall, dass Sie haben halt einen Adobe RGB-fähigen Monitor, ich habe nur einen sRGB-Monitor. Und dann fängt genau das Problem an. Das ist wie beim Zeitungsdruck, also wenn ich ein Digitalbild von Adobe RGB in Zeitungsdruck überführen will, das ist zwangsläufig mit Verlusten verbunden, die so ein Spektralfotometer auch problemlos erfassen kann. Das kann ich einfach sagen, der Zeitungsdruck hat gar nicht so tolle Sättigungen und also selbst das schönste Rot in der Zeitung ist also völlig matt im Vergleich zu dem, was Ihr Monitor kann und noch matter im Vergleich zu dem, was man im Regenbogen findet. Weil so ein Spektralfotometer nicht betrogen werden kann. Das menschliche Auge sagt, hey, ist doch rot, ist doch schön und es ist doch ein schönes Rot im Vergleich zu dem Weiß. Das liegt aber nur daran, dass man halt das Umfeld nicht hat. Und das wird man sehen, wenn man es digital, also gerade jetzt, wo wir in so einer Zeit leben, wo Zeitungen ja zunehmend Cross-Media werden, also wo es dann eine digitale Edition und eine analoge gibt, da müssen sich die Workflows in den Verlagen natürlich auch entsprechend darauf einrichten. Nicht, dass sie das reduzierte Bild dann irgendwie in die Online-Edition stellen. So, dann gibt es noch als andere Messgeräte die Densitometer, die brauchen wir beim Druck, die messen die Tonwerte in der Drucktechnik. Also da guckt man weniger an, welche Farbe ist es, sondern nur, wie dicht ist diese Farbe drauf. Also Durchsichtdensitometer misst die Transmission und bestimmt die optische Dichte von Negativen. Also damit können Sie Negative von Filmen bestimmen, wie stark ist da der Farbauftrag. Und die sogenannten Aufsichtdensitometer messen die Reflexion und bestimmen die Volltondichte. Das ist aber eher so eine, also das ist ein Kredit hier, das ist für eine Vorlesung, die wir später brauchen, nur es ist ein Teil von Messgeräten. Damit messen Sie die Qualität von Druckerzeugnissen, das machen wir noch. Also wo was Volltonflächen sind und Volltondichte ist und solche Sachen. Nur es passte jetzt in diese Vorlesung, deswegen habe ich die Folie jetzt eingebaut. Merken Sie sich im Hinterkopf, es gibt noch Geräte, die messen nicht nur nicht die Farbe, also der gibt keinen LAB-Wert wieder, sondern der sagt, das sehen Sie vielleicht an diesem Keil. Nicht diesen CMYK-Keil zwischen Weiß und Vollmagenta gibt es halt verschiedene Aufträge. Und was das Ziel ist beim Druck ist, wenn Sie 50% sagen, also 50, 128 ist Ihr Cyan-Wert, dann soll auch bitte in diesem Cyan-Keil auch nur ein halb voller Cyan-Wert erscheinen und nicht so am Anfang ist alles grau und plötzlich wird's, oder am Anfang ist alles ganz hell und plötzlich wird es ganz stark. Also diese Graukeile und so, das gucken wir uns dann noch in Ruhe an. Das wird gemessen mit Densitometern, das sind andere Messgeräte Farbmessung. So, Exkurs, Farbmessung schon zu Ende. Und jetzt geht es in den nächsten Block, nämlich die Frage, wie können wir Farbprofile erstellen? Und hier sehen Sie nochmal, das heißt jetzt hier unglücklicherweise Common Color Space, also der Begriff, den man eigentlich findet, ist Profile Connection Space. Also von den verschiedenen Geräten, Kamera und Scanner, als die beiden möglichen Eingabegeräte und Monitor als Display-Format. Inzwischen muss man sagen, also Monitor ist so die Oberklasse, auch jedes Display auf dem Tablet und auf dem Handy zählt natürlich auch als Monitor. Und die verschiedenen Drucker, also meistens ist Color Management in Verbindung mit Druck ist es besonders relevant, weil da halt solche großen Farbraumtransformationen auftauchen. Aber auch wenn man, sagen wir mal, mit einer hochwertigen Kamera aufnimmt und das dann auf sRGB runtergibt, dann fällt es natürlich auch schon auf. Ich habe da sogar ein Beispiel, warten Sie mal. Das war dafür gar nicht gedacht, fällt mir gerade ein, von unserem Fotografiekurs. Hier sehen Sie mal ein Bild im, ich weiß nicht, ob Sie das auf dem Beamer sehen. Das ist also ein eingebettetes Profil. Ich nehme an, dass das Adobe RGB ist. Und hier drunter sehen Sie die Fassung in, ich nehme an, der macht das sRGB. Aber jetzt haben Sie genau den Fall, Sie haben hier ein Kamera-RAW-Bild. Ich müsste mir mal die Profile anschauen. Und wenn Sie das sich hier runter anschauen, sehen Sie, also es sieht man sogar auf diesem Monitor, wie die Farben flau werden. So, und hier liegt es daran, dass entweder die Vorschau oder sogar das Bild kein vernünftiges Color-Profil eingebettet hat. Es ist natürlich völlig albern. Es liegt ja nicht daran, dass das Bild besser ist, weil ich hier Adobe RGB oder den großen Kamera-RAW-Farbraum habe, sondern es liegt einfach daran, dass von meinem Betriebssystem dieses Bild anders interpretiert wird als jenes. Und da sieht man, also Farbmanagement taucht nicht erst beim Druck auf, sondern schon, sagen wir mal, Sie machen ein Foto und wollen das dann weiterverarbeiten. Also wir machen es im Fotografiekurs, wenn wir so Porträtbearbeitung machen. Sie wollen es dann weiterverarbeiten für Ihre Website. Und wenn Sie dann mit einer guten Kamera hingehen und sagen, boah, alles, was der mir schickt, sagen wir mal, ist Adobe RGB, dann haben Sie vielleicht genau dieses Problem. Also insofern ist Color Management, und Sie jetzt zu Hause an den Mikrofon, an den Kopfhörern, können das jetzt nicht irgendwie mitverfolgen, aber glauben Sie mir, Anwesenheit lohnt sich und Color Management ist nicht nur für den Druck notwendig. Also hier sehen Sie nochmal, also mehr so ein Diagramm, da von dem Diagramm sieht man ja nichts. Man sieht ja hier eher, dass es diesen Common Color Space gibt und diesen typischen Farbschuh. Witzigerweise ist der Color Space überhaupt, das ist ja der XYY-Raum, also diese geplättete Version des XYZ-Raums, dieser Farbschuh. Interessanterweise ist der überhaupt nicht der Profile Connection Space, sondern üblicherweise ist das LAB, aber der hat halt irgendwie, das ist so die Ikone geworden für bewusstes Arbeit mit Farbe, ist halt dieser Schuh. Deswegen ist es so wichtig, dass man den irgendwie kennt, auch wenn er also heutzutage eher historisch interessant ist. So, es gibt ein paar Tätigkeiten, die Sie brauchen, wenn Sie Profile erstellen wollen. Die erste ist das Kalibrieren. Kalibration bedeutet entgegen weitläufiger Meinung eigentlich nur das Feststellen der Abweichung von einem Normalzustand. Üblicherweise bezeichnet man mit Kalibrieren auch das Nachjustieren, aber das ist ein zweiter Schritt. Der Normalzustand oder der Standard ist dabei genau definiert. Die Kalibrierung, die durch Messung oder Vergleiche zustande kommt, ergibt also Aussagen über den Grad der Abweichungen eines Monitors, einer Kamera, eines Druckers. Bei der Monitorkalibrierung, der Begriff wird tatsächlich oft ungenau eingesetzt, werden also nur die Abweichungen des Monitors vom Standard ermittelt, aber nicht beseitigt. Letzteres, etwa die oft vom selben Programm infolge der Kalibrierung durchgeführte Gamma-Anpassung, siehe später, muss der Richtigkeit halber als Korrektur oder Justierung bezeichnet werden. Und das kann man eben hier sehen. Justierung bedeutet das Verändern des Verhaltens eines Geräts. In der Regel sind Justierungen Korrekturen, um die Verhaltensweise des Geräts dem erwünschten Standard anzugleichen oder zumindest zu nähern. Üblicherweise sagt Ihnen Ihr Programm, jetzt stellen Sie mal Ihren Kontrast so hoch, wie Sie können oder auf den mittleren Wert und die Helligkeit auf maximal, damit wir wissen, in welchem Zustand wir dieses Gerät überhaupt messen. Im Falle von Computermonitoren sind Helligkeits- und Kontrastanpassungen typische Justiermöglichkeiten, die man über dieses Menü, und da muss man erstmal ständig suchen, welche Tasten eigentlich was machen. Also Stichwort Usability sind diese Menüs immer noch schlecht, aber damit kriegen Sie ja wichtige Monitoreinstellungen hin. Weiters kann bei fast allen Monitoren der Weißpunkt durch Verändern der RGB-Intensitäten justiert werden. Selbiger kann aber auch mit entsprechender Software am Computer verändert werden. Welche Methode man anwendet, spielt keine große Rolle. Gamma-Korrekturen, also das Verändern des Monitor-Gamma, können nur selten am Monitor selbst durchgeführt werden. Meist geschieht es softwareseitig, wobei dann die Helligkeitsübertragung der Grafikkarte manipuliert wird. Der Effekt ist aber derselbe. Unveränderlich sind bei Computermonitoren allerdings die Chromatizitäten der RGB-Primärfarben selbst. Also es hängt von den Monitoren ab, wie stark halt das Rot und wie stark das Grün eine Rolle spielt.
Gamma heißt in dem Fall?
Gamma ist, also da habe ich gleich eine Folie, Gamma ist die über, sie haben, sie schicken ja eine bestimmte Spannung an ihren Monitor, irgendwas zwischen 0 und 5 Volt, die steigt linear. Nur das menschliche Auge sieht nicht ein doppelt so helles als doppelt so, also wenn ich doppelt so hell im Sinne von doppelt so viel Strom, dann sieht das Auge das nicht als doppelt so hell, das Auge ist exponentiell. Also sie brauchen richtig viel, damit das Auge sagt doppelt so hell. Das kennt man auch aus dem Hören. Also eigentlich sind alle menschlichen Sinne sind exponentiell und nicht linear. Und genau diese Übertragung von einer linearen Größe in eine exponentielle Größe wird über eine Exponentialfunktion geregelt und der Exponent heißt klassischerweise Gamma. Ich habe aber gleich noch zu Gamma-Justierung, habe ich gleich noch 2-3 Folien. Nur dass Sie jetzt nicht völlig auf dem Schlauch stehen. Also Gamma-Wert soll eigentlich die elektrischen Impulse in menschliche Wahrnehmungsgrößen irgendwie umrechnen helfen. Von Linearisierung spricht man in der Regel bei Druckern. Linearisieren bedeutet, den Drucker in einen Zustand zu versetzen, in dem er sich linear verhält, also seine Druckfarben im vollen Tonwertumfang druckt und die dazwischenliegenden Tonwertabstufungen regelmäßig sind. Erinnern Sie sich an das Densitometer? Das kann rausfinden, ob es wirklich linear ist. Also ist der Farbauftrag wirklich nur halb so stark, wenn ich auf die Hälfte gehe. Viele Drucker beinhalten selbst Programme, die dem Anwender gestatten, diese Linearisierung visuell, also ohne Messgeräte, durchzuführen. Der Linearisierungsprozess ist also eine Kombination aus Kalibrierung und einer Justierung, welche der Drucker selbst auf Basis der ermittelten Kalibrierungsergebnisse durchführt. Ähnlich wie beim Monitor, aber beim Drucker spricht man dann von Linearisieren. Dann gibt es noch Charakterisieren. Also danach wird gemessen, kann man sagen, dann messen wir mit unseren Spektralfotometern oder mit was auch immer, messen wir das raus und dann kriegen wir eine Menge an Text, eigentlich an Zahlen. Hier sehen Sie Sample, also hier haben wir CMYK, jede Zeile besteht aus 4 Werten CMYK, 0, 10, 20, also sehen Sie auch, wie das so linear wirklich hochgeht. Und dahinter hat man 3 LAB-Werte, also 000 wird, also 0000 wird umgesetzt in 95,97 und 0,5 und minus 3,3. Das ist im Prinzip das Ergebnis einer Messung und das nennt man Charakterisieren. Charakterisierungsdaten sind einfache Textdateien mit Tabellen, in denen jedem CMYK-Wert des Testcharts der LAB-Wert der Farbmessung zugeordnet ist. Testchart waren diese farbigen Teppiche da, wo man dann mit seinem Spektralfotometer drauf geht. Aus diesen Daten werden die Farbprofile berechnet. Insbesondere Farbprofile für den Druck enthalten neben den Farbtabellen noch zahlreiche weitere Informationen, die für ihre Funktionsweise notwendig sind. Da aus einer Charakterisierungstabelle verschiedene Profilvarianten berechnet werden können, ist es üblich, Charakterisierungsdaten separat zu speichern. Und dann kommt Profilieren als letzter Satz, als letzter Prozess, kann in den meisten Fällen nur mit Messgeräten und entsprechender Software durchgeführt werden. Ziel der Profilierung eines Gerätes ist es, seine farbliche Wiedergabe und oder Aufnahmefähigkeiten exakt zu bestimmen und in Form eines Farbprofils abzuspeichern. Der Unterschied zur Kalibrierung ist hier, dass es nicht darum geht, Abweichungen von Standards festzustellen, die kompensiert werden wollen, sondern das Gesamtverhalten exakt zu dokumentieren. Die aus der Profilierung hervorgehenden Farbprofile können daraufhin vom Color Management System bzw. Color Management fähigen Applikationen genutzt werden, um das Verhalten des profilierten Geräts vorherzusagen und darauf reagieren zu können. Also, wie sieht das bei einer Kamera aus? Und das machen wir in den nächsten Wochen. So richtig hands-on. Sie fotografieren bei der Kamera, also das Einfache ist, Sie fotografieren erstmal ein weißes Blatt oder ein graues Blatt, also irgendwas neutral weiß, völlig farblos, lichten Sie ab und dann können Sie hinterher sagen, das ist weiß oder das ist grau. Oder Sie fotografieren gleich das ist standardisiert, kann man sagen, also so ein Color-Checker ist das hier, verschiedene Farbfelder. Und dann können Sie in dem Programm sagen, erkenne mir mal, such dir mal das Farbfeld raus, das macht ihr dann automatisch und richte das so aus, dass das Rot, was da in der Mitte ist, auch wirklich das Rot ist, was ich gerne hätte. Und wenn Sie dann einen kalibrierten und profilierten Bildschirm haben, also der das Rot auch wirklich, das richtige LAB-Rot auch so wiedergibt, wie es in Ihnen noch möglich ist, dann können Sie damit die Kamera einstellen. Warum muss man das tun? Also das muss man deswegen machen, weil die Beleuchtung jedes Mal anders ist. Das heißt, Sie machen ein Fotoshooting hier in diesem Raum mit diesem wunderschönen Licht. oder sie haben eine Mischbeleuchtung, also die übelsten Verhältnisse, die man sich vorstellen kann. Dann hilft es nicht, dass ihre Kamera weiß, was weiß ist. Die muss auch wissen, was ist rot, blau, grün und gelb. Und dann machen sie das erste Bild in diesen Bedingungen, unter diesen Beleuchtungsbedingungen, machen sie halt dann, hier das Model hält halt, wieder eine Frau, hält dann diesen Color Checker in die Kamera. Und damit kann man die gesamte Serie, die unter diesen Beleuchtungsbedingungen gemacht werden, eindeutig als profiliert bezeichnen. Unter anderen Beleuchtungsbedingungen ist das wieder anders, aber dieses ist einfach ganz praktisch, also das hat man schnell dabei, ist wirklich nur so ein, das bringe ich Ihnen dann mit. Das hält man einfach rein oder man stellt es auf den Tisch oder wo auch immer. Und damit hat man die Umgebung, unter denen dieses Shooting stattfindet, zumindest normieren können. Also so erstellt man ein Kameraprofil. Ein Kameraprofil sonst zu erstellen ist ziemlich sinnlos, weil die Kamera eben so von der Beleuchtung abhängt. Im Gegensatz zu einem Scanner. Ein Scanner kontrolliert ja, also entweder es ist ein also so ein Flachbett oder ein Durchzugsscanner, aber er kann ja sowohl sein Licht kontrollieren als auch das Umgebungs- und das Streulicht, indem er einfach sagt, hier bitte dunkel, also ich klappe jetzt den Deckel zu. Und unter den Bedingungen muss man ihn immer mal nachkalibrieren, aber man muss es nicht ständig machen. Bei so einer Kamera muss man es eigentlich bei jedem Shooting machen. Ansonsten kann man es halt am Monitor so Pi mal Daumen sehen, aber man hat keine kontrollierte Umgebung. Und es ist immer einfacher, von einer kontrollierten Umgebung abzuweichen und sagen, okay, die ist ein bisschen blass, ein bisschen roter sollte sie schon sein, wir machen ja hier einen Winterdreh oder umgekehrt, dann kann man das immer noch korrigieren, als wenn man sagt, hey, zum Glück ist sie ein bisschen blass geworden, da haben wir ja nochmal Glück gehabt.
Das heißt, ja. Es ist eigentlich kein Kameraprofil,
sondern es ist eher ein Set-Profil. Genau, kann man so sagen, ja. Man spricht da von Kameraprofil, aber im Grunde genommen müsste man vom Z-Profil reden. Ein Scannerprofil, das kennt man halt sowas zum Beispiel, das ist meistens eben so ein Diapositiv, wo das Licht dann durchkommt und dann weiß man, aber das Programm weiß, dieses Grün müsste das sein, dieses Blau müsste das sein in LAB, misst die Differenzen. Also es kriegt ja einen bestimmten RGB-Wert wieder und sagt dann, okay, dieser RGB-Wert von dem Scanner entspricht jetzt einfach künftig diesem LAB-Wert. Und der Rest erfolgt dann durch Interpolation. Also ich habe dann so 200 oder 300 oder 500 oder 1000 Messgrößen. Die spannen ja auch einen Gamut auf, im gewissen Maße. Und dann sage ich, okay, alles, was jetzt zwischen diesem Grün und dem anderen Grün liegt als RGB-Wert, das sage ich einfach, im LAB wird es ähnlich sein. Je mehr Messpunkte Sie haben, desto genauer ist Ihre Annäherung, aber mit dieser Anzahl kann man schon also einigermaßen Scanner profilieren. Monitorprofil läuft ähnlich. Sie haben ein Programm, was bestimmte RGB-Werte anzeigt. Dann haben Sie hier diesen Spektralfotometer, das ist, glaube ich, einfach nur ein Fotometer. Das sitzt da drauf und misst die Frequenz, aber wahrscheinlich schon ein Spektralfotometer, muss ich mal gucken. Was ist genau? Anyway, also Sie haben dieses Messgerät, das sitzt da auf dem Monitor drauf mit so einem Saugnapf und sorgt, auch hier müssen Sie dafür sorgen, kein Streulicht und bitte irgendwie keine Seitenbeleuchtung. Sie müssen den Monitor erstmal kalibrieren und justieren, also machen Sie so hell wie möglich und dann wird gemessen. Und auch hier wieder schickt das Programm bestimmte RGB-Werte an den Monitor, der, in dem Fall hier ist es ein Spider, der misst dann die LAB-Werte, die dabei rauskommen und sagt dann hinterher, okay, der Monitor hat, wenn er irgendwie 255.00 als rot ausgibt, den und den LAB-Wert und dann habe ich im Prinzip von meinem Dreieck die drei Eckpunkte und dann guckt er noch, wie ist das Gamma und das dazwischen, also die ganzen Zwischenwerte und kann daraus den Gamut berechnen. Also bei mir sieht das dann so aus, wir machen das nochmal in Ruhe, also ich habe hier ja mein Farb-LCD, irgendwo habe ich ihn auch kalibriert und profiliert. Hier, Farb-LCD 1 Spider, so, das sieht jetzt so aus. Das ist jetzt wenig spektakulär. Es ist vielleicht dann witzig, wenn man sich diesen kleinen Unterschied zwischen VGA-Monitor oder zwischen einem Acer oder einem Epson, also die verschiedenen LED-Cinema-Display von Apple, also wenn man sich die anschaut, was haben die eigentlich für Möglichkeiten, was darzustellen. Das Gamma können Sie übrigens hier so ein bisschen sehen. Müssen wir mal gucken, hier. Sie sehen, dieser Abstand zwischen diesen einzelnen Segmenten, je größer der Abstand ist, der Abstand ist unterschiedlich groß, also hier am Anfang ist er größer und nach hinten wird er immer schmaler. Wenn Sie ein anderes Gamma nehmen, sehen Sie, verändert sich dieser Abstand, also das Gamut selber ändert sich nicht. Aber durch das Gamma sind halt diese kleinen Unterschiede, also diese Unterschiede hier im vollsättigen Bereich sind hier anders oder im grünen Bereich sind anders als im gelben. Das hängt so mit der Helligkeit zusammen. Vielleicht hilft Ihnen das bei der Suche nach der Bedeutung von Gamma weiter. Also so erstellen Sie ein Monitorprofil. Damit wissen Sie, was kann der Monitor darstellen. Auch hier haben Sie dann wieder irgendwie nach 5 Minuten das Ergebnis. Da hat er irgendwie einige Dutzend Farbfelder, ist er dann durchgegangen. Und die werden wiederum als Charakterisierung gespeichert. Das können Sie mit einem Beamer machen. Das habe ich noch nie getan. Das können wir ja mal ausprobieren. Indem Sie auch hier, der Computer spricht einen Beamer an und hat wiederum ein Messgerät, in dem Fall hier so eine Kamera, die misst halt die Vollfarbflächen, was da rauskommt. Das wäre hier schon mal interessant. Das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich schimpfe ja immer so über das Gamut von diesem Beamer hier, mal rauszufinden, wie klein es wirklich ist. Also das können wir ja einfach mal ausmessen. Ich habe ja die Messgeräte entsprechend da. Ja?
Was ist der Unterschied zwischen einem Spektralfotometer und einem normalen Fotometer?
Also ich glaube, das normale misst einfach nur die Lichtstärke. Und ein Spektralfotometer misst halt die Lichtstärke der einzelnen Frequenzanteile im Spektrum und kann damit auch eine Farbe messen. Und was man bei der Belichtung nimmt, ist einfach so der Durchschnittswert der gesamten Lichtausbeute, die da kommt, egal welche Farbe es ist. Und daraufhin weiß dann der Kameramann über Blendengröße und Verschlusszeit Bescheid.
Das heißt, das eine ist ja eigentlich ein Helligkeitsmesser,
genau.
Das andere ist Erfahrungsmesser.
Genau.
Ah, das gibt es ja auch. In Sekunden gibt es wohl
ein Helligkeitsmesser. Genau, alles passt zusammen. Also ein Druckerprofil hat mir ja schon gezeigt, Sie drucken sich, je nachdem wie fleißig Sie sind oder ob Sie einen automatischen Scanner-Tablet haben, also es gibt ja auch automatische Spektralfotometer, die dann so durchrücken, die kosten einiges mehr. Ich habe nur so ein Apps Handgerät, da druckt man sich dann nicht 500 Profilfelder aus, das ist ja mühsam, sondern eher ein paar weniger und misst die dann Stück für Stück durch. Das machen wir dann auch mal. Und da bei Druckern ist es wichtig, ähnlich wie bei Kameras geht es immer um das Licht. Bei Druckern geht es ums Papier, also und um eine bestimmte Tinte. Also es gibt zwar Ersatztinten, die sind viel billiger als die Originaltinten, aber die haben andere Spektraleigenschaften häufig. Und dann müssen Sie wieder, wenn Sie es auf farbecht anlegen, müssen Sie wieder sagen, nehme ich Fotopapier oder Kopierpapier, gestrichen oder ungestrichen, druckt damit welcher Tinte drauf und dann messen Sie das aus. Und dann können Sie sagen, jetzt kann ich, wenn ich diese Konfiguration beibehalte, also ich drucke auch die nächsten Bilder mit dieser Tinte und mit diesem Papier aus, dann können Sie voraussehbare Ergebnisse liefern. Sobald Sie das Papier wechseln, sieht das schon wieder alles ganz anders aus. Und insofern muss man sich die Mühe für jede Tinte-Papier-Kombination machen, aber danach kann man den Drucker in sein Farbmanagement-Konzept auch einbauen. Egal wie gut und schlecht er ist. Also man weiß dann einfach, wie schlecht er ist, wenn er schlecht ist und kann sich entsprechend darauf einstellen. So, und daraus kriegen Sie diese Charakterisierungsdaten als Texttabelle und die wiederum speichern Sie in einem Farbprofil ab. Und das ist jetzt der technischste Teil hier. Was ist eigentlich das Farbprofil? Das ist einfach eine Datei, die hat einen bestimmten Header, ist aufgebaut ähnlich wie TIFF, also so ein TIFF-Bild, Tagged Image File oder AIF als Audio-File. Mit so verschiedenen Tags, also so Datenblöcken im Hauptkörper, also wo die Tagged Element Data sind und da gibt es eine Tabelle, wo diese Tags abgespeichert sind in den Header. In unserem Color Sync Programm sah das immer so aus. Nehmen wir das hier, das ist mein Drucker oben, klicke ich drauf, geht hier das Farbprofil auf, was ich lesen kann. Ich habe den Header, den sehen Sie hier unten. Da stehen so Dinge wie die Größe, welches Color Management Modul wird genutzt, das von Apple, welche Version des, also Color Management Profilversion ist es und so weiter, komme ich gleich drauf. Und dann haben Sie hier diese verschiedenen Tags. Und jeder Tag hat so seine eigene Bedeutung. Die wichtigsten gehe ich jetzt mit Ihnen mal kurz durch. Dass Sie auch in der Lage sind, so ein Profil mal von Hand zu lesen. Nein, aber dass Sie wissen, was überhaupt abgespeichert wird. Also im Header insbesondere wird abgespeichert die Klasse. Also ist es ein Output, Input oder ein Displaygerät. Der Farbraum, in unserem Fall ist es ein RGB, ist es ein Output-Gerät auf RGB-Basis, also wahrscheinlich ein Tintenstrahl. Genau, Tintenstrahl ist ja mein IX7000. Der Profile Connection Space, PCS, das ist ganz wichtig. Also was ist der Verbindungsfarbraum? In dem Fall ist es LAB. Und die Anpassungsart, in dem Fall fotografisch, komme ich noch drauf. Also, jetzt gehen wir das durch. Diese vier, das sind die vier wichtigsten, da haben Sie noch so Gerätehersteller und Datum und Lichtart und so. Das ist jetzt nicht ganz so entscheidend. Jetzt gehen wir mal diese vier Dinge durch. Klassen gibt es Input für Scanner und Kameras, Display für Cathode Ray Tubes, also Kathodenstrahlröhren, Fernseher, klassische, die es aber nicht mehr gibt. Also braunsche Röhren sind aus, aber nichtsdestotrotz sieht es das noch vor. Oder LCDs, Output-Drucker. Und dann haben sie noch vier so Spezialdinge, Device-Links, die gehen nicht unbedingt von einem in den nächsten. Das ist so für, also dass sie direkt ein Negativ in irgendeinen Scanner setzen, ohne dass sie durch einen anderen Profilraum gehen. Es gibt Color Space, also unser, in dem Fall hier LAB. Das ist ja kein Geräteprofil, sondern ist halt ein Raum, Klasse Color Space, sehen Sie hier. Also Adobe RGB ist Klasse Display, es geht für Displays. SMYK ist für Output. Graustufen ist für Display und Graustufen Gamma ist auch für Display, aber LAB oder RGB oder XYZ sind Color Space Definition. Abstrakte sind so eben Sepia, das habe ich Ihnen auch schon mal gezeigt. Sepia, es gibt kein Gerät, was nur Sepia ausgibt, oder nehmen wir Gold Crimson. Das ist ein abstraktes Farbprofil, dass man mal einen Überblick hat, was für Farben damit gemeint sind. Aber es gibt kein Gerät, was das direkt implementiert. Und dann gibt es noch Named Color, das gibt es ganz selten, aber interessanterweise hatten wir das auch schon mal gesehen. Named Color sind websichere Farben, die habe ich Ihnen ja letztes Mal gezeigt. Da hat jede Farbe einen echten Namen, ist auch mal nett. Das kann man natürlich nur, wenn der Farbraum endlich ist, also in dem Fall 216 verschiedene Farben ist. Das sind die Klassen, das ist übrigens, kann ich Ihnen sehr empfehlen, wenn Sie es wirklich wissen wollen, schauen Sie sich die Spezifikation an. Die liest sich nicht sehr spannend, aber also mir persönlich, ich finde es immer ganz hilfreich, da sieht man, was ist irgendwie, was gibt es und was gibt es nicht. Und was diese ganzen Color-Management-Systeme machen, seit es die ICC gibt, seit 93, die implementieren diese Spezifikationen. Und was da vorgesehen ist, kann man machen und der Rest, der gibt es eben nicht. Farbräume, in denen gearbeitet wird, siehe letzte Vorlesung, XYZ, LAB, LUV, YCBCR, XY, YXY, RGB, Gray, HSV, HLS, CMYK und CMY, also diese ganzen 3- und 4-Letter-Words, auf die ich jetzt nicht mehr so eingehe. Wichtig für uns ist halt vor allem der XYZ, LAB, also sagen wir vor allem LAB und RGB und CMYK, das sind so die drei zentralen Dinge, die man immer wieder findet. Aber Sie können das natürlich auch in anderen Farbräumen Ihre Messdaten aufzeichnen. Und dann das zentrale Herz, wie es auch hier in diesen beiden Diagrammen klar wird, der Profile Connection Space. Immer unter D50 wird hier beleuchtet. Davon geht man einfach aus. Das steht auch drin, das hatten wir hier auch mal irgendwo, die PCS-Lichtart, also mit welcher Lichtart wird gearbeitet. D50 ist Standard, aber es kann auch künftig ja mal sich irgendwie ändern, deswegen muss das immer mit angegeben werden. Und es gibt nur zwei PCS in der Profilsignatur, entweder XYZ oder LAB. Alle anderen spielen keine Rolle. Witzig. Also das kann man als Color Space nehmen, aber der Profile Connection Space, in den alles umgerechnet wird, ehe weitergearbeitet wird, ist entweder XYZ oder LAB.
Und das D50 ist diese Birne.
Bitte?
Genau,
das ist eine bestimmte tageslichtähnliche Norm. Genau, D50 ist eine Normlichtart, die im XYZ diese Koordinaten hat, unter denen halt gearbeitet wird. Davon geht man immer aus. Deswegen sind diese Spektralfotometer, die haben auch eine D50 drin, das gibt man mit. Und damit kann man die Farben halt auch zuverlässig wiedergeben. So, und dann eine wesentliche Aufgabe des Farbmanagements besteht darin, die Gamuts verschiedener Geräte so aufeinander abzubilden, dass möglichst wenig störende Farbverschiebungen und Abrisse entstehen. Diesen Vorgang nennt man Gamut-Mapping und er erfolgt mittels Farbprofilen. Die zu verwendende Gamut-Mapping-Methode legt der Benutzer durch die Wahl eines Rendering-Intents fest. Also wieder zwei Kernbegriffe des Color-Managements. Gamut-Mapping haben wir ja schon, Sie haben hier zwei verschiedene Gamuts, einer ist größer als der andere. Und das ist ja immer das Problem, wenn Sie vom Kleinen in den Großen wollen, ist das nicht so dramatisch, aber wenn Sie vom Großen in den Kleinen wollen, notwendigerweise verlieren Sie Farbinformationen. Müssen Sie ja, also Sie können das ja gar nicht richtig abbilden. Und jetzt müssen Sie sich entscheiden, was ist Ihnen wichtiger. Soll es so aussehen, wie man es normalerweise sieht, also als sogenanntes Rendering Intent, also die Absicht, wie Sie das aufeinander abbilden. Da gibt es die sogenannten Perceptual Rendering Intents, compresses out of gamut colors to fit into destination color space, expands into larger space. Also man komprimiert es. Der große Farbraum wird zusammengedrückt und in den kleinen eingepasst. Das heißt, auch Farbabstände werden erhalten. Nicht mehr ganz so groß wie vorher, aber relativ werden Farbabstände erhalten. Dann gewöhnt, das für das Auge ist es gut, weil es sich halt eben, es hat ja so Adaptionsfähigkeiten und stört sich nicht darum, dass der Gesamtkontrast gering ist, solange zumindest noch so ein Teilkontrast, also ein Unterschied zwischen den Farben vorhanden ist. Dann gibt es als Alternative Relative Colorimetric, also man versucht die Farben so gut wie möglich zu erhalten. Clips out of gamut colors to fit into smaller destination color space. Also die werden einfach geklippt. Alle werden auf alle, es wird einfach linear abgebildet, rot auf rot und alles andere wird irgendwie rübergezogen. Reproduces in gamut colors exactly. Das sieht man jetzt an diesem Diagramm nicht, das sieht halt blöd aus. Rot sieht so aus, als würde rot hier auf violett abgebildet. Das liegt daran, dass sie einfach das Bild gestretcht haben. Also rot bleibt rot, aber es ist halt nicht, es sind nicht so viele Rottöne da wie vorher auch. For completeness, here is also a summary of the last two rendering intents. Also die Spezifikation sieht genau vier rendering intents vor, nämlich noch absolute colorimetric reproduces in gamut colors exactly and clips out of gamut colors to the nearest reproducible hue, but may also just white point to preserve hue. Das klingt dann irgendwie völlig, das sieht dann hinterher ziemlich farbfalsch aus. Ich habe auch da Beispiele, keine Sorge. Und saturation maps the saturated primary colors in the source to saturated primary colors in the destination, neglecting differences in hue, saturation or lightness. Also da wird einfach dafür gesorgt, du hast drei Grundfarben, du hast drei andere und die werden jetzt aufeinander abgebildet, koste es, was es wolle. Wenn das andere Grundfarben sind, kommt es halt zu Problemen. Also Rendering Intent ist wieder so ein Ding, da müssen Sie nicht sich unbedingt merken, welcher Rendering Intent was macht, aber Sie sollten wissen, was es ist. Das heißt manchmal Anpassungsart und bei Photoshop heißt es zum Beispiel Priorität. Auch da habe ich Bilder noch zu. Und das müssen Sie einfach dann sehen, also vielleicht kann ich Ihnen das schon mal zeigen. Ich kann ja schon mal in Photoshop reingehen. Das haben Sie auch hier, wenn Sie, sagen wir mal, das ist hier eine Anpassungsart. Hier ist die Anpassung fotografisch. Das ist wieder, jeder hat zu seiner eigenen. Das ist im Header. Da sehen Sie, für welche Anpassungsarten dieses Profil vorgesehen ist. Und es gibt so Profile für Drucker zum Beispiel. Da haben Sie Anpassungsart 0. Also wenn Sie Anpassungsart 0 arbeiten wollen, das wäre in unserem Fall Perceptual, dann würden Sie dieses nehmen. Wenn Sie Anpassungsart einwählen, dann nehmen Sie das und bei Anpassungsart 2 nehmen Sie dieses. 3 wird in der Regel nicht mit abgebildet. Also für jede Anpassungsart oder Rendering Intent ist im Profil, gerade bei solchen Druckern, weil Drucker in der Regel ja chronisch geringere Gamuts haben, weil die geringere Gamuts haben, muss man sowieso bei Druckern immer irgendwelche Gamut-Mappings vornehmen und dann muss man sich halt entscheiden, welches das ist und für alle gute Farbprofile sehen für alle entsprechende Umrechnungen vor. Also hier haben Sie Perceptual nochmal, wahrnehmungsorientiert, empfindungsgemäß oder fotografisch genannt. Da sehen Sie, der große Raum wird in den kleinen abgebildet und einfach alles wird ein bisschen gestaucht. Mit dieser Option wird versucht, die Anmutung des Bildes zu erhalten, also das Erscheinungsbild, also optische Verhältnisse zwischen Farben auf eine für das menschliche Auge natürliche Weise zu erhalten. Die Farbwerte selbst können sich dabei ändern. Das kann passieren, dass also was vorher irgendwie ein satteres Violett war, wird dann ein weniger sattes, weil alles ja weniger satt wird oder Sie haben einfach weniger Farben zur Verfügung. Relative Colorimetric, auch farbmetrisch relativ genannt, dieser Rendering Intent berücksichtigt den Weißpunkt des Quellfarbraums, indem er ihn mit dem Weißpunkt des Zielfarbraums vergleicht und alle Farben entsprechend der Differenz der beiden Weißpunkte verschiebt. Und da gibt es noch mit Tiefenkompensierung oder ohne, das machen wir beim Druck noch. Dann dieser Saturation, der eigentlich gar nicht so sehr benutzt wird. Mit diesem Rendering Intent wird versucht, kräftige Farben auf Kosten der Farbgenauigkeit zu erzielen. Und das will man in der Regel nicht, dass die Farbgenauigkeit fehlt. Er ist für Geschäftsgrafiken wie Diagramme oder Tabellen geeignet. Die müssen halt fett rüberkommen und es ist egal, ob es jetzt rosa ist oder irgendwie lila. Bei denen eine hohe Farbsättigung wichtig ist als die genaue Beziehung zwischen den Farben im Gegensatz zu einem Foto. Aber wenn Sie sowas haben, tatsächlich ist Spiel, könnten Sie auch zu Anpassungsart 2 greifen. Also das haben Sie hier, Anpassungsart 2. Die hat aber noch nicht mal mehr eine 3D-Darstellung. So, dann gibt es 3 absolut farbmetrisch. Die Farbwerte werden 1:1 in den Zielfarbraum übernommen. Wenn der Zielfarbraum kleiner ist als der Quellfarbraum, kann das zu Problemen führen, da außerhalb liegende Werte aus dem Quellfarbraum nicht in den Zielfarbraum passen. Zeilenumbrüche schlecht kopiert. In diesem Fall werden die Werte auf den maximal möglichen Wert des Zielvariablen beschnitten. Gibt es kaum Gründe, das zu machen, es sei denn, man will wirklich absolut, also man möchte zumindest die Farbmetriken erhalten, die man auch vorher hatte, aber das ist weder für das Auge gut noch für Geschäftsgrafiken, also wird in der Regel wird darauf irgendwie nicht zurückgegriffen. Aber man kann es tun. Also hier sehen Sie es nochmal, um es nochmal klar zu machen, Gamut Compression entsteht, wenn Sie immer in Bezug zum Weißpunkt eigentlich, muss man gehen, the colorimetric method is a form of gamut clipping, das ist das rechte, das ist die kalorimetrische. The saturation intent is also a form of gamut clipping, but attempts to preserve the saturation of colors over lightness. The perceptual method is a form of gamut compression. When using the perceptual method, visual detail and luminance are preserved over hue and saturation. Also Sie müssen sich entscheiden, entweder Sie bewahren die Sättigung oder die Helligkeit, den Weißpunkt oder die Farbtreue. Bei Perceptual, also wenn Sie das Auge zufriedenstellen wollen, dann bewahren Sie lieber die Visual Details und Luminanz und dann können Sie Farbverschiebungen hinnehmen. Wenn Sie aber tatsächliche verbindliche Farben vorgeben haben, die hinterher auch gemessen werden, dann sollten Sie sich auf kalorimetrische Rendering Intents beziehen. Und dann sieht das Porsche Rot halt so rot aus, wie es geht. Aber vielleicht ist alles dann in der Farbe so, also gerade so die größeren Farbnuancen werden dann einfach geklippt, also einfach abgeschnitten. Hier sehen Sie nochmal, sehen Sie da was? Ja, ein bisschen nicht. Originalbild, lineare Kompression des gesamten Bildgamut und das Abschneiden nicht druckbarer Farben. Sehen Sie den Unterschied? Man kann erkennen, dass beide Reproduktionen nicht die Sättigung des Originals erreichen. Der Grund ist einfach, dass ein Drucker nicht die gleiche Sättigung der Farben wie ein Monitor zum Beispiel erreichen kann. Aber im Fall des Clipping wird eine allgemein höhere Sättigung des Bildes erreicht, sodass diese Art der Reproduktion überragend ist im Gegensatz zum linear komprimierten Reproduktionsbeispiel. Also in dem Fall sieht es ganz gut aus, weil man sich auch um die wahre Röte der Vögel nicht kümmert. Das Abschneiden nicht druckbarer Farben sorgt aber dafür, dass die, also keine Farbe im Ausgangsbild war voll gesättigt, aber vielleicht sind sie jetzt im Zielfarbraum so gesättigt wie eben möglich. Aber wenn sie komprimieren, dann ist auch keine Farbe bei der linearen Kompression, dann ist auch keine Farbe im Zielfarbraum gesättigt. Die ist genauso schlecht gesättigt wie im Ausgangsfarbbild. Und wenn sie die nebeneinander halten, dann ist das zweite wahrscheinlich eher so das Zeitungsbild. Also dann sieht man natürlich deutlich, dass da eine Entsättigung vorgenommen ist oder dass es insgesamt flauer aussieht. Das ist aber der Preis, der zu zahlen ist. So, also das ist im Header. Im Header des Profils sind solche Informationen drin, insbesondere welche Anpassungsart bevorzugt genommen wird, in dem Fall fotografisch. Und jetzt gibt es noch ein paar Tags, die Sie hier im Folgenden sehen. Also Tags sind eben, haben wir immer eine Tag Signature, Offset to Beginning of Data und dann Element Size. Also es sind einfach so Daten, die werden in diesem gesamten Datei mit abgespeichert. Insbesondere den Übergang vom Gerätefarbraum in den Profile Connection Space. Da gibt es drei Varianten, mit denen Sie arbeiten können. Wie können Sie eigentlich von einem, also Farbräume sind ja doch eine Menge Punkte, viel mehr als Sie irgendwie in so eine Datei packen. Sie können ja nicht für jede mögliche Farbe irgendwie 16 Millionen Farben, mindestens können Sie ja schlecht angeben, wie Sie die behandeln sollen. Das würde sehr große Dateien machen. Also haben Sie drei Möglichkeiten. Das eine ist, Sie machen es mathematisch über eine Kurve, eine sogenannte Transferkurve oder Tone Reproduction Curve. Sehen Sie oben, also Gamma ist üblicherweise eine Transferkurve, dann geben Sie eine Formel an und der Gamma ist der Exponent und dann können Sie von einem Raum in den anderen übergehen. Sie können über eine Matrix arbeiten, also eine Matrix kennen Sie ja vielleicht noch so als lineare Abbildung und Sie nehmen x, y, z von Source, x Source, y Source, z Source, multiplizieren das mit dieser Matrix und kriegen dann x, y, z von Ihrem Profile Connection Space. Das ist auch ein rein, also brauchen Sie nur 9 Werte, bei der Parametrisierung brauchen Sie nur 4 oder 5, bei der Matrix-Darstellung brauchen Sie 9 Werte, die müssen halt gut bestimmt sein. Und das, was man, sagen wir mal, wenn man mit Druckern arbeitet oder so mit solchen Messgrößen, es ist gar nicht so einfach, wenn Sie 500 Messungen haben, da die Formel zu finden, die das abbildet, da arbeitet man in der Regel mit Lookup-Tables. Also da speichern Sie halt einfach 500 Werte und der Rest wird als linear interpoliert angenommen. Das sehen Sie hier so ein bisschen bei der dritten Grafik, das ist so eine Kurve, die halt so ein bisschen gezackt ist, weil die jetzt 5 oder 6 Messgrößen hat. Oder 16 und alles dazwischen wird einfach angenommen, das dazwischen wird sich schon so ähnlich verhalten.
Was war jetzt das nochmal? Das war jetzt die Gamma.
Nein, nein, der Gamma ist eine Form. Das ist die Art, wie komme ich von meinem Gerätefarbraum, den ich habe, in den Profile Connection Space, also in LRB. Wie können Sie das übertragen von dem einen? Sie können, Sie haben ja nur 10 Messungen oder 500 Messungen oder 1000 Messungen, aber Sie haben nicht für jeden Punkt, jede Farbe Ihres Farbraums, haben Sie irgendwie eine Übertragung.
So. Das ist aber jetzt nicht zu verwechseln mit Gamut-Mapping.
Nein. Gamut-Mapping, das ist eine Teil von, das, also im Prinzip hat es was mit Gamut-Mapping zu tun, nur Gamut-Mapping von einem Farbraum den nächsten läuft immer über diesen Profile Connection Space. Also Sie würden nie von Adobe RGB in CMYK direkt mappen, sondern Sie machen Adobe RGB in den Profile in LAB und von LAB in CMYK. Sonst müssten Sie ja die Kombination, sondern von jedem Farbraum in jeden möglichen anderen Zielfarbraum müssten Sie ja eine Tabelle angeben oder eine Matrix oder eine Lookup-Table.
Das heißt, ich muss bei diesem Transfer muss ich praktisch zweimal dieses Gamut-Mapping anwenden.
Genau, zweimal Mapping von einem Gamut in den PCS
in und in den Referenz,
Referenzraum und genau.
Ja. Und dann nochmal von dem LAB
in den neuen, genau. Und damit ersparen Sie sich, also dass Sie für jegliche Kombination von zwei Farbräumen so eine Verbindung angeben müssen. Das kann man, ist ja nicht einfach nur eine Umrechnung. Es handelt sich ja nicht um so einen normalen Vektorraum, sondern der ist ja durch Messungen bestimmt. Also Sie haben ja nur 500 Messpunkte da drin. Und solche Matrix, so eine Matrix zu finden, ist häufig gar nicht so einfach möglich. Also müssen Sie von einem Farbraum in den anderen zu kommen, gehen Sie immer über diesen Profile Connection Space. Das können Sie hier vielleicht nochmal sehen an dieser Grafik. Oh je, wo ist sie hin? Weit weg. Hier. Farbprofil erstellen auf der Folie. Wenn Sie ansonsten, müssten Sie immer noch so einen Pfeil malen zwischen Kamera und Monitor, zwischen Kamera und Printer 1 und Printer 2. Sie müssten viel mehr Pfeile zeichnen. Und so muss jedes Profil immer nur sagen, von meinem Farbraum in den LAB oder XYZ, und die sind ineinander einfach überführbar. Man gibt mit in dem Profil, in welches der Referenzraum ist. Und dann kann man damit halt sehr gut arbeiten. Das ist alles im Header. Hier PCS, LAB bei Euroscale Coded. Und das muss man wissen, ob die jetzt alle LAB haben. Der hat hier XYZ mal. Aber XYZ ist ein LAB, das ist eine einfache Matrix-Multiplikation, das ist leicht zu überführen. Also Weißpunkt müssen Sie angeben. In Ihrem, ne, was ist der gemessene Weiß, was war der gemessene Weißpunkt unter meinen Lichtverhältnissen? Sie sehen hier oben vier Bilder, die sich nur durch den Weißpunkt unterscheiden. Farbtemperatur ist da das Stichwort. Sie erinnern sich noch. Also muss man angeben, was ist eigentlich weiß bei mir, damit ich bei dem, zum Beispiel bei der Berechnung, muss ich ja immer sagen, in Bezug auf den Weißpunkt. Sättigung ist ja immer so eine Angabe in Bezug auf den Weißpunkt. Farbmittelwerte der bei Ausgabeprofilen, also RGB gebe ich immer an, was ist mein Rot, mein Grün und mein Blau, mein gemessenes.
Da treten aber dann schon diese Karten in Erscheinung, oder?
Diese Karten?
Diese Karten mit den Farben drauf. Wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche ja einen Referenzweiß.
Ja, das würden Sie, genau, wenn Sie das knipsen, würden Sie sagen, das ist weiß und dann schaltet er entsprechend um. Genau. Aber Sie fotografieren eine Fläche, die definiert ist als weiß und bauen Ihr Profil darauf auf und sagen dann einfach, das ist mein Weißpunkt und alles andere verschiebt sich dann entsprechend.
Das sollte ich aber am besten mit so einer Karte machen.
Ja.
Wenn ich jetzt mit DIN A4 ankommen, habe ich ja, was weiß ich, 5000 Papiersorten.
Ja. Ja. Neutralgrau, genau. Ein ausgemessenes Neutralgrau, ohne Weißmacher.
Beim Foto früher gab es ja diese Graukarten.
Ja, Graukarten, genau. Ja. Die gibt es immer noch, also die habe ich auch, die gibt es in diesem Color Checker, ist auch eine Graukarte drin. Aber warte mal, stopp, Entschuldigung.
Man hat das halt früher, wo man analog fotografiert hat, musste man auch diese Graukarten auch fotografieren. Die musstest du dann in Vergrößerung messen. Das machst du halt alles digital.
Hier sehen Sie die Graukarte beim Kameraprofil. Das ist genau, das ist dieser Color Checker, der hat drei Felder, der hat, die stelle ich Ihnen dann auch vor, der hat hier dieses Farbmuster, dann hat er ein anderes Muster für Farbtemperatur und eine Graukarte. Und die lichten Sie ab und ich meine, hier ist auch ein Grau drin, nicht in diesem Farbprofil, aber hier haben Sie eine große Graukarte und damit können Sie sofort den Weißpunkt einstellen. Und das muss halt mit angegeben sein, wo liegt der eigentlich? Wo waren wir hier? Dann müssen Sie bei Ausgabeprofilen, also gerade bei Monitoren, müssen Sie angeben, hier nehmen wir mal hier irgendein LED-Cinema-Display, haben Sie hier halt den roten Farbmittelwert, den grünen und den blauen und den Weißpunkt. Das ist Teil des Profils und damit weiß man, dass Gamut liegt bei einem Monitor, bei einem RGB-Monitor liegt es genau zwischen diesen dreien. Das ist dieses berühmte Dreieck. Und das ist der Gamut dieses Monitors. Mehr kann der nicht darstellen. alles, was man halt aus Farben da ausmischen kann. Und das kann ich dann in unterschiedlichen Farbräumen mir anschauen, also jetzt als LRB-Plot oder als, also XYZ-Plot ist dafür ganz gut geeignet. XYZ ist ja auch als additiver Farbraum irgendwie, als additives Farbmodell also losgezogen. Deswegen kann ich sehr schön RGB-Farbräume hier so als quaderähnliche, also als verzerrten Quader darstellen. Druckprofile sehen im XYZ nicht ganz so überzeugend aus. So, und jetzt kommt das Gamma. Gamma ist halt, die Gamma-Korrektur überführt eine Eingangsgröße L-in oder I-in gemäß einer Abbildungsvorschrift in eine Ausgangsgröße I-out. Und je nach, das ist eine Exponentialfunktion, je nachdem wie groß dieser Gamma-Wert ist, Gamma 1,8 oder Gamma 2,2, hat man den Unterschied zwischen zwei, also hier sehen Sie es ja, wenn sich unten, wenn bei Gamma von 3, was diese blaue Kurve ist, wenn sich da der untere Wert wenig ändert, dann ändert sich der Blauwert noch weniger. Und erst so zwischen 0,5 und 1, dann geht es so richtig hoch oder ab 0,6. Und am Ende ist es 1, aber es bleibt immer unterlinear. Also im Prinzip werden kleine Änderungen kurz vor Vollsättigung deutlich stärker gewichtet als kleine Änderungen so im schwarzen Bereich. Und andersrum, wenn Sie ein Gamma von 0,3 haben, wird es noch flauer. Und das geht eigentlich nur darum, das ans menschliche Auge anzupassen. Gamma-Korrekturen sind auch, also das ist jetzt nicht wirklich ein Gamma, aber es ist ganz ähnlich, wenn Sie diese typischen Helligkeitskurven haben, hier so in Photoshop, dann nehmen Sie meistens so einen Punkt und ziehen den runter und dann entsteht halt genau so ein, also es ist ja nicht einfach nur ein Knick, sondern es entsteht halt immer so eine Exponentialverlaufskurve und die dient dazu, eben eigentlich dem Auge zu sagen, also das Auge sieht halt kleine Abstände auch exponentiell, damit etwas, was hell ist, noch heller ist, muss es richtig viel heller werden. Und wenn es ganz dunkel ist, dann reicht schon wenig aus, damit es so ein bisschen sichtbar ist. Verändern des linearisierten Verhältnisses zwischen Eingangsspannung und Helligkeit von Kathodenstrahlröhren, das war ursprünglich der Fall, also wie viele Elektroden schicke ich auf meine Phosphore. Und wenn ich die Eingangsspannung erhöhe, dann wurden einfach doppelt so viele Phosphore rausgeschickt und dann strahlte das Ding doppelt so hell, aber für das Auge nicht. Und deswegen hat man das mit diesem Gamma damals eingeführt als Veränderung zwischen der Eingangsspannung und der Helligkeit zur Anpassung an die visuelle Wahrnehmung. Das ist Gamma. Und Gamma kommt vom, hier sehen Sie die Formel, also kommt als Exponent nicht von diesen Kathodenstrahlröhren. Involves a non-linear relationship between video signal and light intensity, here graphed for an actual CRT at three different settings of the picture control intensity. Picture control intensity is approximately proportional to input signal voltage raised to the 2.5 power. The gamma of a display system, or more specifically a CRT, is the numerical value of the exponent of the power function. Also Sie haben eine Exponentialfunktion und der numerische Exponent, das ist der Gamma-Wert, der berühmte. Und man muss halt wissen, wenn der Gamma größer ist als 1, dann geht es so nach unten gekrümmt und wenn er kleiner ist als 1, dann geht es nach oben gewölbt, mal ist es konkav, mal ist es konvex. Und üblich ist inzwischen also irgendwas zwischen 1,8 und 2,2. Und das war lange der Streit zwischen Apple und Windows. Windows hat ein anderes Gamma als Apple und dann sah auf Apple-Rechnern die Dinger immer gesättigter und anders kontrastreicher aus, aber in dem Dunklen dann auch absaufender als in Windows. Und der Streit war lange, bis dann Apple jetzt vor zwei Versionen auch dazu übergegangen ist, ein Gamma von 2,2 zu haben. Das ist ein historisches Diagramm, also Kathodenstrahlröhren sind nicht mehr spannend, aber manchmal brauchen sie halt ein Gamma von 0,45 und manchmal brauchen sie einen von 2,5, je nachdem, womit sie arbeiten. So, und als letztes noch die Color Matching Method. Also was für eine Farbmanagement oder Color Management Module heißt es eigentlich auch. Also CMM gibt es verschiedene Übersetzungen. Vielleicht ist es wirklich besser, es als Color Management Module zu bezeichnen. Moment. Module. CMM. Gibt es drei wesentliche am Markt, einmal Apple's ColorSync, Microsoft ICM und Adobe ACE, also alles, was die Adobe-Produkte machen. Apple hat Apples System und Microsoft hat seit Windows Vista, glaube ich, auch wirklich mal eins eingebaut. Die hatten schon länger eins, aber einer der Gründe, warum viele also Fotografen oder grafisch arbeitende Apples bevorzugen, war, dass sie schon sehr früh sich um Color Management bemüht haben. Und natürlich an der grafischen Oberfläche, es gibt verschiedene Gründe, aber rein technisch ist einer der Gründe, dass man hier auf Apple-Systemen zuverlässiges Farbmanagement unterbringen konnte, schon deutlich länger als auf Windows-Rechnern. Hier sehen Sie Apples Color Sync, also auf das gleiche, eine Digitalkamera oder ein Scanner oder ein Drum-Scanner, arbeitet halt über das, sie haben das Profil, arbeiten über dieses Color Sync-Modell von Apple, gehen auf ihren Display, auch der ist profiliert, und dann wieder auf die entsprechenden Softproofer, For Color Process, Commercial Press oder The Web. Dann ist es irgendwie bei irgendjemandem und sieht ganz anders aus. Aber zumindest den Workflow bis hin zum Softproof oder zur Druckausgabe können Sie damit dann im Griff halten. Zu Windows kann ich wenig sagen, weil ich das bei mir zu Hause nicht mehr aktiviert bekomme. Und das liegt aber an meiner Konfiguration und ich habe einfach keine vernünftigen Quellen dazu gefunden. Die Grafik ist aber ganz ähnlich, das gleiche Prinzip. Auch hier haben Sie diese ICC-Profile. Microsoft selber empfiehlt sRGB, einfach weil es genau damit den meisten Monitoren, den meisten Kameras auch vernünftig läuft. Und sie haben ihre verschiedenen Anwendungen, Graphics, Page Layout, Productivity, Internet, Browser, die alle ihre Bilder darstellen über diese ICM-API, also in denen diese verschiedenen Farbräume verwaltet werden. Und dann vielleicht die Adobe Color Engine, ACE, die Sie in Adobe Bridge einstellen können. Was hätten Sie gerne für eine generale Anwendung, also für Europa universelle Anwendungen? Und Europa bezieht sich hier vor allem auf die Druckereien, mit was für Druckprofilen wird in der Regel gearbeitet in Europa. Und hier können Sie dann die Anwendungen von Creative Suite, also die ganzen, ob das jetzt Photoshop ist, InDesign, Illustrator, die werden dann alle synchronisiert und die arbeiten alle mit den gleichen Farbmodellen. Das ist ganz interessant, wenn Sie von einer Anwendung in die nächste wandern oder wenn Sie in Ihrer Firma sagen, okay, wir arbeiten alle auf Europa, universelle Anwendung 2. Dann ist so ein Code dafür, dass klar ist, welche Arbeitsfarbräume sind eingestellt. Das können wir Ihnen in Photoshop mal schnell zeigen. Das ist ganz interessant, wenn Sie sich in Photoshop gar nicht auskennen, dann lernen Sie jetzt einen Teil von Photoshop kennen, den die meisten Photoshop-Anwender immer meiden. Dafür können Sie vielleicht keine Masken erstellen, aber dafür können Sie ja danach hier irgendwie perfekt Photoshop Color managen. Also Sie gehen in Bearbeiten, Farbeinstellungen oder Shift-Steuerung-K. Und hier haben Sie jetzt die entsprechenden Einstellungen, die Sie haben. Also was wir eben gesehen haben, Europa, Web, Internet, Monitorfarben. Das ist aber nur ein Kürzel dafür, diese anderen Einstellungen vorzunehmen. Insbesondere die Standard-Arbeitsfarbräume. Also als RGB-Farbraum nehmen wir an Adobe RGB. Wir können auch sRGB nehmen. Das heißt, jedes profillose Bild wird einfach als sRGB interpretiert und alles andere bemühen wir uns darauf abzubilden. Und wenn Sie, das haben wir ja nun inzwischen zur Genüge irgendwie erwähnt, wenn Sie richtig arbeiten wollen, ist sRGB zu klein. Damit können Sie im Druck, verlieren Sie Grün- und Blauanteile. Also Adobe RGB ist da Pflicht. Dann SCMY, ja?
Ist das nicht insofern gefährlich, dass man nur die wenigsten Sachen in RGB ja dann auch später für den Druck braucht?
Ja, ich sage jetzt, wenn Sie in diesem Bereich, also der professionellen Druckvorstufenbearbeitung arbeiten wollen, ansonsten, wenn Sie fürs Web arbeiten, können wir mal gucken. Ja, wenn Sie fürs Web arbeiten, empfehle ich in Europa Web Internet und da ist sRGB auch Standard eingestellt. Das ist halt die Frage, womit Sie aber, genau, wenn Sie Adobe RGB an ältere Browser schicken, die dann sagen, ich verstehe das mit diesen Farbprofilen überhaupt nicht, es wird wohl sRGB sein, dann sehen Sie alles entsprechend wieder Bonbonfarben. Und deswegen, wenn Sie fürs Web produzieren, dann nehmen Sie gleich sRGB. Dann haben Sie ein CMYK, in Europa ist halt die Fogra tonanweisend, in USA wäre es dann Web Uncoated oder Sheetfield Coated und so. Das ist wieder kleine, aber feine Unterschiede in den Farbprofilen. Und Grau und Vollton, das ist wiederum für den Druck interessant, da kommen wir noch drauf, Dot Gain von wie viel Prozent. Noch eine Frage?
Ich habe mich gefragt, warum ist bei CMYK nicht standardmäßig schon der ISO-Coated eingestellt, ist der so klein?
I don't know. Nein, ich glaube, also wir sind jetzt wieder bei Web gewesen. Also wenn wir mal gehen auf Europa, Druckvorstufe 3, ist auch coated.
Er meckert immer.
Also warum die Fogra sich mit ihrer 7, ich meine die Fogra, Entschuldigung, das ist noch Photoshop 4 hier. Ich glaube,
CS6 auch so.
Ja, aber da haben sie wieder was anderes genommen. In CS6 haben sie inzwischen, wenn ich da mal so pingelig sein darf.
Sind von Fogra
27, glaube ich, auf Fogra 32 gegangen. Ja, das stimmt. Aber warum? Ja, weil die Fogra halt eine bessere Lobbygruppe bei der Adobe unterhält als also die ISO. Was jetzt im Zweifel dafür entscheidend ist, kann ich immer nur mutmaßen.
Aber es wäre teilweise richtig penetrant, wenn Sie in InDesign ein Projekt in einem Farbprofil
den abgespeichert habe, nicht dem Arbeitsfachraum entspricht, dann lässt er sich beim nächsten Mal ohne Umwandlung nicht mehr öffnen.
Ja, das können Ihnen alles drohen. Wenn Sie das Farbmanagement, niemand hat gesagt, dass Farbmanagement einfach ist. Also es ist theoretisch einfach, aber es gibt dann halt immer eine Menge Hürden, die man dazwischen haben kann. 39 haben Sie hier inzwischen eingestellt. So, und dann haben Sie noch so Dinge wie Farbmanagement-Richtlinien, eingebettetes Profil beibehalten, in Arbeitsfarbraum RGB in dem Fall konvertieren oder Farbmanagement aus. Und Sie haben diese Priorität, perzeptiv, Sättigung, relativ und absolut farbmetrisch, also diese Rendering-Intents, die heißen die halt. Das können Sie, Sie können das für jedes, also gerade wenn Sie die Warnungen eingeschaltet haben, Profilabweichung, fehlende Profile beim Öffnen wählen und so, also wenn Sie das einschalten, dann sagt der Ihnen ja immer noch Bescheid. Aber wenn Sie es sagen, übernehmen, dann übernimmt der halt, was er hier eingestellt hat. Und das müssen Sie wissen. Also wie gesagt, für den Normalanwender spielt es keine Rolle, aber eben wenn Sie mit Druckereien arbeiten, dann ist es schon wichtig, dass Sie sich auf die richtigen, meistens ist es relativ oder perzeptiv, dass Sie sagen, die Leute sollen es vernünftig sehen, aber dafür ist die Sättigung runter oder wir machen es relativ farbmetrisch, dann gibt es halt Gamut-Clippings. Wenn Sie das, das müssen Sie abwägen und das ist eine Entscheidung jeweils des Farbmanagements, kann man sagen, was wie gemacht wird. So, ein Profil können Sie zuweisen beim Erstellen, also wenn Sie auf Neue Datei klicken, können Sie Color Profile zuweisen, wenn Sie Advanced einschalten, ansonsten nimmt er den Arbeitsfarbraum, den Sie eingestellt haben. Also Sie können es aber hier nochmal ändern und beim Öffnen auch. Das Dokument verfügt nicht über ein eingebettetes Farbprofil. Was möchten Sie machen? Kein Farbmanagement, Achtung bloß nicht. RGB-Arbeitsfarbraum zuweisen, also Adobe RGB, der jetzt hier eingestellt ist, oder ein eigenes Profil zuweisen. Dann müssen Sie halt raten, wenn es kein Profil hat, wird es vermutlich sRGB sein. Die sind chronisch bekannt dafür, dass ihnen Color Management egal ist. Insofern sollte man dann, also jemand, der mit was anderem als sRGB arbeitet, bettet es in der Regel auch ein. Und nur durch einen Unfall ist es nicht mehr drin. Also sehen Sie mit sRGB in der Regel auf der richtigen Seite. Sie können es auch konvertieren. Also beim Zuweisen bleiben die Farbwerte erhalten, die Zahlen, die also aufgenommen wurden, sagen wir bei der Kamera, werden erhalten, werden aber je nach Profil anders interpretiert. Dies hat Farbveränderungen zur Folge. Ja, also diese 255.00 sieht im Adobe RGB anders aus als in sRGB, aber die Zahl bleibt erhalten im Folgenden. Sie können auch konvertieren, in Profil konvertieren. Da bemüht sich nun also diese Adobe Engine darum, zu sagen, ich weiß ja, welche Farbe das ist, ich habe ja ein Profil, ich habe einen Wert, ein Profil, also weiß ich die LAB-Farbe, du willst ein neues Profil, kein Problem, die Farbe kriegst du, aber die Werte werden sich ändern, damit ich die in dem neuen Farbraum die gleichen LAB-Farben reproduzieren kann. Das sind die Varianten, die Sie haben. Sie können zuweisen und die Farbwerte erhalten, aber die Farben ändern sich, oder Sie konvertieren und erhalten die Farbwerte, aber die Farbe, aber die Farbwerte ändern sich dann. So, und das wäre es dann auch für heute. Und in den nächsten drei Sitzungen gucken wir uns an Ausgabeprofile, Eingabeprofile und Druckprofile. So ein bisschen historisch, also wie funktioniert eigentlich die Technik der Ein- und Ausgabe und des Drucks, aber dann auch, welche Parameter spielen eine Rolle. Und wir werden solche Profile hier auch mal erstellen und dann dürfen Sie auch mal selber die Finger an die Spektralfotometer halten, dass Sie einfach mal ein Gefühl dazu kriegen, wie man so ein System kalibriert und charakterisiert und profiliert. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche wieder.